Hallo, herzlich willkommen zum Anästhesie-Podcast von Armin und Gordon. Ich darf ihn heute ankündigen. Mein Name ist Joachim Mayhoff. Es ist jetzt Weihnachtszeit. Insofern sollte man sich unbedingt mit Anästhesie beschäftigen, damit man irgendwie gut durch diese Tage kommt, die ja auch oft viel mitbringen, was gar nicht so einfach auszuhalten ist. Wenn einem die Geschenke nicht so gefallen, wäre wahrscheinlich oft eine gute Anästhesie nicht das Schlechteste. Habt es gut, hört den beiden gut zu. Alles Gute für die Weihnachtszeit. Und ein gutes neues Jahr wünscht Joachim Mayhoff. Viel Vergnügen.
Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute ist Heiligabend, Mittwoch, der 24. Dezember 2025. Und es ist nicht nur Weihnachten, es ist auch ein Geburtstag. Armin, der mir gegenüber sitzt. Welcher Geburtstag ist heute?
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute feiern wir unser vierjähriges Bestehen, Gordon.
Yay! Yeah! Ja, heute vor 4 Jahren haben wir die erste echte Folge veröffentlicht des legendären Kinder-Anästhesie-Talk mit Armin und Gordon, in den Armin Gordon reingequatscht hat, weil er erst überhaupt gar nicht wollte und Angst hatte, verklagt zu werden, sobald er sich zu medizinischen Themen im Internet oder sonst wo in der Öffentlichkeit äußert. Hat sich bisher nicht bewahrheitet, ne?
Noch kamen keine Klagen rein, aber ja. Kann ja noch kommen, ist ja kein Problem.
Das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
Ja, ganz genau. Ja, ich freue mich voll, dass wir so lange durchgehalten haben zusammen und 4 Jahre klingt auch schon so ein bisschen länger irgendwie. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir unsere allererste E-Mail bekommen haben oder dass wir überhaupt E-Mails bekommen haben am Anfang, wo wir noch überhaupt nicht das Ausmaß dessen kennen konnten, was uns erwarten wird. Und das war dann schon sehr schön, dass wir dann diese E-Mail eben am kurz nach Heiligabend bekommen haben, so dass wir den Dienst gerettet haben. Und
genau,
das war,
richtig, ich erinnere mich. Schön. Genau, Supra-Minimalversorger, oder? War das nicht die Kollegin aus dem, wie sie gesagt hat, Supra-Minimalversorger?
Richtig, ja.
Ja, die Folge gehört hat. Und das ist auch wirklich, ich weiß noch, nach der ersten Veröffentlichung habe ich morgens mir natürlich gleich die Download-Raten angeschaut aus der ersten Nacht und es waren sage und schreibe 16 und ich dachte, krass, jetzt hat man schon doppelt so viele in der Nacht sozusagen fortgebildet wie sonst, ja, im Raum sitzen, wenn man eine Fortbildung hält. Und ja, mittlerweile hat das andere Dimensionen angenommen. Da sind wir schon bei 18 angekommen morgens, nicht wahr?
Manchmal auch 19, wenn es richtig gut war.
Ja.
Ja, schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Wir möchten uns an dieser Stelle erstmal bedanken an alle unsere Zuhörer und an alle, die uns auch Kommentare zur letzten Folge geschrieben hat. Ich weiß nicht, warum so viele diesmal kamen. Vielleicht war es, weil wir auch einen Appell gemacht haben, uns gerne zu schreiben. Denn eure Kommentare sind unser Brot und wir werden auf jeden Fall nicht verhungern. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also so auszugsweise möchte ich mal erwähnen, dass wir beim Joggen helfen, dass wir ein Movember-Bild bekommen haben.
Und ich muss sagen, ich nehme alles zurück, was ich über Schnurrbärte gesagt habe. Dieser Mann, der uns dieses Bild geschickt hat, kann es tragen. Also vergesst, was ich über Schnurrbärte gesagt habe. Man muss nicht mutig sein, sondern das kann schick aussehen.
Siehst du? Und vielleicht sind wir nächstes Jahr so weit, dass wir es auch mal machen.
Warten wir ab.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die lieben Kommentare. Gerne mehr davon. Wir freuen uns jedes Mal.
Ja, also wir haben, um ein paar Auszüge noch zu nennen, abgesehen von Spaziergängen, die wir spannend machen, liebt jemand es, uns beim Lernen zuzuhören und dabei auch noch gut unterhalten zu sein. Und das hat mich sehr gefreut, weil das ist ja genau das Ding, worauf wir hinaus wollten. Mhm. Ne? Wir begleiten ganz viele zum Facharzt, ganz offensichtlich. Und über Kerstins Kommentar habe ich mich gefreut. Kerstin ist meine Oberarztnachfolgerin in Berlin. Endlich ist jemand gefunden und Kerstin nimmt sich diese Herausforderung an. Und die hat passend zu unserer Frühchenfolge an dem Tag ein Gastroschisis-Kind im OP betreut. Ja, eine glückliche Fügung. Kerstin, vielen lieben Dank für deine Rückmeldung.
Neben den Kommentaren gab es aber auch viele großzügige Spender und Spenderinnen unter euch. Und dafür möchten wir uns sehr bedanken. Das waren diesmal wirklich, wirklich viele Spenden. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber es lag vielleicht auch an unserer spontanen Tassenaktion, die wir gestartet haben. Es hat jedenfalls dazu geführt, dass wir sehr viel Pakete zur Post bringen mussten.
Viel mehr, als wir dachten und auch viel mehr, als wir hatten. Ja, wir mussten Tassen nachbestellen und wir werden nochmal Tassen nachbestellen müssen.
Ja, genau.
Also ihr bekommt alle eure Tassen. Gibt uns ein bisschen Zeit. Wir werden die dritte Charge erst im neuen Jahr versenden können.
Ja, und im Sinne der Wife-Work-Balance würden wir diese Tassenaktion auch mit der heutigen Folge beenden offiziell, oder Gordon?
Ja, müssen wir leider tun. Wir haben einfach keine Möglichkeiten, das fortzusetzen. Das ist einfach zu viel geworden.
Aber bestimmt machen wir sowas wieder und dann kriegt ihr auch Tassen, wenn ihr Lust darauf habt.
Aufgrund der Vielzahl der Spenden konnten wir unsere Versprechen einlösen, die wir in der letzten Folge gegeben haben. Wir haben unsere Spendensumme verdoppelt. Wir haben jetzt pro Folge 500 Euro gespendet, auch rückwirkend. Und es ging los mit der Spende für die Stiftung der Uni Kinderklinik Tübingen, Hilfe für kranke Kinder. Die haben 500 Euro bekommen. Für die Zelle-Folge, also für die Folge, die wir jetzt in diesem Moment für euch veröffentlichen, geht eine 500 Euro Spende an den Verein Freunde auf der Bult e.V., die Familien begleiten, die sie unterstützen mit allem, was Familien von kranken Kindern hilft. Und für die Neujahrsfolge hast du dir was überlegt, Armin, wo gehen da unsere 500 Euro hin?
Ja, das Alpha kommt zum Omega. Es hat ja alles damit angefangen, dass ich die Klinik-Clowns bei uns am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein unterstützen wollte. Und aufgrund unseres Geburtstages möchte ich auch diesem Weg treu bleiben und auch wieder unsere Klinik-Clowns unterstützen. Dr. Matt Wurst und seine Kolleginnen und Kollegen. Das liegt mir sehr am Herzen. Es macht super viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dass das weiterhin so erfolgreich sein kann, damit möchte ich mit meiner Spende beitragen.
Wunderbar.
Oder mit unserer Spende.
Mit unserer Spende. Aber ein wundervoller Zweck. Da haben wir erstmal die Spenden, die dazu geführt haben, dass wir Tassen auf den Weg geschickt haben. Dann möchten wir einmal uns wirklich ganz herzlich und namentlich bei unseren Abonnenten und Abonnentinnen bedanken, die uns regelmäßig unterstützen. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere allgemeinen Spender, die Zufallsspender, die GelegenheitsspenderInnen, ohne die wir auch nicht überleben könnten. Und wir starten eben mit den Tassenspenden. Und das sind Frank, Nikolaus, Barbara, Simone, Katharina,
Oliver, Nathanael, Alexander, Thomas und Isabel,
Simone, Judith, Michael, Fabian, Benedikt,
Maris, Christine, Veronika, Nina, Simone,
Anne, Matthias, Ina, Natalia, Hannes,
Steffen, Selena, Kevin, Matthias, Jacqueline,
Oliver, Sarah, Connor, Jan, Niklas, Michel,
Desiree, Rinat, Benedikt, Boris, Malte,
Kerstin, Thomas, Oliver, Alena, Markus,
Sarah, Sabine, Anne, Johannes und Sarah,
Nicole und Max. Und ihr seht, wir mussten eine Menge Pakete schnüren und deshalb brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit dafür.
Okay, wir danken auch unseren Abonnentinnen, die, wie Gordon schon vorhin gesagt hat, uns regelmäßig spenden über das ganze Jahr 2025. Und das wären unter anderem Simone, Nadja, Leonard, Nina und Jan Niklas.
Agnes, Heike, Sabine, Andrea, Malte.
Jan Niklas, Frauke, Stefan, Franziska, Benedikt.
Stefanie, Wolf, Pauline, Caroline, Norman.
Frank, Simon, Franziska und Daniel.
Und last not least kommen jetzt die allgemeinen Spenderinnen und Spender. Wir danken Alena, Alexander, Anne, Barbara und Benedikt.
Benedikt nochmal, aber mit K diesmal. Boris, Conor, Daniel, Desiree.
Despina, Eva-Maria, Fabian, Frank, Georg.
Hannes, Ina, Isabel, Jacqueline, Jan Niklas.
Jörg, Johannes, Jonas, Judith, Katharina.
Kerstin, Kevin, Christine, Lea, Magnus.
Malte, Maris, Matthias, Max, Michael.
Michael, Nadja, Natalia, Nathanael, Nicole.
Niklas, Nikolaus, Nina, Oliver, Rinat.
Sabine, Sarah, Selena, Simone, Sören.
Stefan, Thomas, Veronika.
Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, manche Spenderinnen kamen einmal vor und die haben schon mal in Tassen genannt, aber das macht ja nichts. Es war uns einfach besonders wichtig, einfach allen den Raum zu geben, die sie verdienen. Ihr habt euch ja vielleicht gewundert, warum unsere Folge von Künstlern lernen heißt. Und übrigens, das Cover, wenn ihr das mal anzoomt oder größer macht, dann seht ihr Gordon und Armin in Shakespeare-Format hinter einer Bühne, wahrscheinlich im Globe in London stehend, und sie stellen irgendwas dar und eigentlich sind sie Kinderanzisten auf einer Bühne. Ja, aber warum haben wir die Folge eigentlich so benannt, Gordon? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Licht auf die Bühne werfen.
Ja, auf dem Symposium in Celle wird regelmäßig, außer eben sehr viel Wissen, auch mal der eine oder andere Künstler eingeladen, der so eine etwas unterhaltsamere Atmosphäre zwischendurch schafft. Und dieses Jahr war es Joachim Meyerhoff. Joachim Meyerhoff ist
und
ein
wir.
Bestseller-Autor. Ja, und Armin und Gordon. Und Joachim Meyerhoff ist ein Bestseller-Autor. Er hat viele Romane geschrieben. Er ist Theaterschauspieler, er ist Fernsehschauspieler. Am 29. Januar kommt seine Romanverfilmung in die Kinos von dem Roman Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und ja, das hat uns sehr überrascht, dass er zugesagt hat, im positiven Sinne überrascht. Und wir wussten auch, dass er eine Lesung halten wird. Und jetzt bestand die Herausforderung darin, Armin?
Ja, das Cookie Dent der Szene zu sein. Und zwar das zu verbinden, dass er als Künstler auf der Bühne stand, seine Lesung gehalten hat und wir den Bogen zur Kinderanästhesie spannen sollten. Das war nicht einfach, aber ich denke mal, wir haben es gut hinbekommen. Und wie du schon gesagt hast, wir waren die Entertainer auf dieser Bühne und sollten eben auch für eine Feel-Good-Stimmung sorgen. Also diese Folge ist vielleicht insofern besonders, als dass wir weniger tiefen Inhalt liefern, aber dafür mehr unterhaltsame Anekdoten und vor allem neue Perspektiven euch darbieten.
Genau. Den Trick, den wir angewendet haben, war Achim Mehler, ein erfahrener Kinderanästhesist, der schon mal einen Vortrag darüber gehalten hat, was man von, ich fasse es mal zusammen, von Künstlern lernen kann. Und wir haben seinen Vortrag genommen und ihn als Interviewpartner zusätzlich eingeladen, damit das Ganze irgendeinen nutzbaren Sinn ergibt. Und so kam es, dass wir dann letztendlich zu sechst, auch mit Karin Becke-Jakob und Christoph Eich, den beiden GastgeberInnen, auf der Bühne standen und ja, ein Crossover-Interview geführt haben.
Wie in jeder Folge, so haben wir auch in dieser Folge Punkte versteckt für euch. Die Passwörter müsst ihr euch in dieser Folge merken und sie auf unserer Homepage eingeben. Die geht einfach auf www.kinderanästhesie-talk.de. Dort findet ihr links den Reiter, geht auf CME-Punkte-Fortbildungsstunden, geht weiter zur Zertifizierung, gebt die beiden Passwörter ein und noch eure EFN-Nummer und dann erhaltet ihr mit etwas Zeitverzug eure Fortbildungspunkte. Und wenn ihr keine EFN-Nummer habt, dann könnt ihr auch ein Zertifikat anfordern, das auch mit Zeitverzug dann zu euch gelangt.
Genau, eine Zeitbescheinigung für nichtärztliches Personal. Damit sind wir jetzt am Ende. Wir spurten jetzt direkt gleich nach Celle.
Was ihr jetzt gleich hören werdet, ist ein von uns kommentiertes Interview.
Und dazu wünschen wir euch viel Vergnügen.
Gordon, dieses Jahr waren wir wieder mal in Celle, das letzte Mal vor 2 Jahren. Was hat sich zum letzten Mal verändert?
Ja, Celle ist ja leider immer nur alle 2 Jahre. Zukünftig wird Celle sogar nur alle 3 Jahre sein, denn es geht ja auf in Kids Deutschland mit den Veranstaltungen Celle, Köln und Stuttgart. Jeder Veranstaltungsort darf einmal im Jahr ausrichten. Wie war deine Frage, die ich beantworten sollte gerade? Was mir am besten gefallen hat?
Was war anders im Vergleich zum letzten Mal?
Anders? Mhm. Also erstmal, es war wieder fantastisch. Also mir hat es wirklich, ich habe auch drauf zugefiebert, ne? Und ich habe ja dieses Jahr, und das war vielleicht anders als im Vergleich zu vor 2 Jahren, da war ich ja wirklich genauso wie du nur Gast und wir sind angereist aus Kiel und aus Berlin. Diesmal war ich ja am Puls der Zeit. Ich arbeite ja mittlerweile in der Klinik, die dieses Symposium ausrichtet und ich habe halt die ganzen Planungen mitbekommen. Ja, das war schon irgendwie so mittendrin statt nur dabei, kann man sagen. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und dann hatten wir ja die große Ehre, mit einem Prominenten gemeinsam aufzutreten. Ich glaube, in dem Kontext darf man das sagen. Und da war ich doch im Vorfeld schon sehr nervös, weil ich einfach gedacht habe, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt müssen wir auf der Bühne neben diesem Mann bestehen, obwohl wir ja eigentlich Ärzte sind und eben keine Moderatoren oder irgendwie Schauspieler oder irgendwie so eine Bühnenpräsenz ausstrahlen wie so jemand. Ich hatte echt gedacht, wir stinken total ab gegen ihn.
Ja, mir ging es gar nicht so, ehrlich gesagt. Das lag aber auch daran, dass ich unseren Interviewpartner im Vorfeld nicht, ich habe ihn kennengelernt durch die Vorbereitung für diesen Podcast, habe Lesungen von ihm gehört und deshalb ging ich da also relativ naiv an die Sache ran und dadurch war ich so unbekümmert und das war vielleicht mein Bonus. Und mir war klar, dass er mich als Schauspieler überragen wird, deshalb egal, was ich tun werde, ich werde nie an ihn rankommen, was das angeht. Aber genauso wird auch die daran kommen, so gut natürlich Arzt zu sein, wie wir beide. Und das ist dann fair irgendwie, weißt du?
Ja, okay, vielleicht. Und wir hatten ja auch das Publikum, das quasi uns möglicherweise im überwiegenden Maße schon kannte und eben wusste, was wir können, was wir nicht können. Ne? Und wir sind halt eben Ärzte und Kinderanästhesisten und wir talken ganz gerne. Und das ist auch das, wofür man uns einlädt und alles andere ist Kür. Wenn es kommt, ist schön und wenn nicht, dann wird man uns das auch nicht übel nehmen.
Apropos einladen, lass uns mal reinhören, wie wir in die Session gestartet sind. Wenn man Kinderanästhesie-Talk einlädt, dann machen wir natürlich auch eine Session wie einen Kinderanästhesie-Talk. Wir haben auch wieder einen Interviewpartner eingeladen, mit dem wir heute sprechen möchten.
Auf den werden wir gleich zu sprechen kommen, denn er ist
der kleine Trick, den wir anwenden, um eben das Gesagte gerade schon umzusetzen. Denn es war der Frühsommer, als Christoph Eich auf mich zukam und meinte, Gordon, ich habe für Zelle eine super Idee. Wir laden den Joachim Meyerhoff ein, wir versuchen ihn zu kriegen und dann wird er eine Lesung halten und am Ende werdet ihr einfach herausarbeiten als Kinderanästhesie-Talk-Du, was wir daraus für die Kinderanästhesie mitnehmen können.
Nichts.
So, exakt so habe ich reagiert. Mir ist der Mund ein bisschen offen stehen geblieben und ich fragte Christoph, what? Und Christoph sagte, ja, da gibt es tolle Anknüpfungspunkte. Der ist Sohn eines Arztes. Er ist Vater, er hat Kinder und er war selber auch schon mal Patient. Und Christoph, was hast du dir dabei gedacht? Und ich meine das genauso, wie ich es jetzt sage.
Ich hab's vergessen, ich weiß es nicht. Aber heute sind wir quasi das Cookie-Dent dieser Session. Wir halten die Szene zusammen.
Sozusagen. Ja. Und wir erinnerten uns daran, dass es vor einiger Zeit mal ein Kinderanästhesist einen Vortrag über ein Thema gehalten hat, was Kinderanästhesistinnen von MusikerInnen und SchriftstellerInnen lernen können. Und da dachten wir, möglicherweise ist das der Schlüssel zum Erfolg.
Und dieser Kollege war jahrelang tätig als Anästhesist im St. Augustin Spital bei Bonn. Dann war er niedergelassener Kinderanästhesist, hat dann in der Dritten Welt Kinderhilfe gemacht und war zuletzt in Wien tätig. Das heißt, er hat eine breite Perspektive, wie man Kinder behandelt. Begrüßt bitte mit uns Dr. Achim Mehler. Gordon, du hast so einen tollen Spannungsbogen aufgebaut in der Session und dann alle haben so gedacht, so, boah, jetzt kommt was richtig Kluges, was Christoph sagt, und damit hat natürlich keiner gerechnet. Hat für große Lacher gesorgt, ihr habt es gehört. Aber ich war an dieser Stelle froh, dass er keinen Astrophysiker eingeladen hat, weil dann wäre es noch schwieriger für uns, einen Bogen zu bauen zwischen Astrophysik und Kinderanästhesie. Also wir haben schon Glück gehabt mit einem Schauspieler, wie ich finde.
Also mir wäre Astronautenmaske als erstes eingefallen, aber da hätte es dann auch schon aufgehört.
Das wollte ich gerade sagen, das ist das Einzige wahrscheinlich, ja.
Ja.
Und dann eine lustige Sache hat mir noch Christoph danach erzählt, so einen kleinen Chat danach. Er hat sich so ein bisschen entschuldigt, dass er uns diese Aufgabe gegeben hat. Und er hat das so beschrieben, dass er es noch selber kannte, wie er Assistent war oder junger Facharzt. Ich weiß nicht genau, welche Zeit er meinte, aber auf jeden Fall vor einer langen, langen Zeit. Da fand das auch immer blöd, wenn der Chef oder die Chefin dann gesagt hat, ja, jetzt machst du bitte das so und so. Punkt. Und dann wurde das halt gemacht. Und jetzt hat er sich selber ertappt, wie er in der Rolle war, der einen Auftrag aufgibt, ohne eine Lösung anzubieten. Und er hat sich damit nicht wohlgefühlt. Ich habe ihm auch dann gesagt, nein, alles gut, wir haben es ja auch gerne angenommen. Und ja, ich fand es süß, wie er das so beschrieben hat. Und dass er sich selber nochmal reflektieren konnte.
Aber er hat uns ja die Idee gegeben, Achim Mehler mal zu kontaktieren, eben aufgrund dieses Vortrages. Wir haben Achim jetzt noch gar nicht zu Wort kommen lassen, aber das kommt dann gleich. Und deshalb muss ich sagen, fand ich das jetzt gar nicht so schlimm. Und ich fand diese kreative Herausforderung schon ganz spannend, tatsächlich diesen Bogen zu spannen von einer Lesung von Joachim Meyerhoff, wo wir überhaupt nicht wissen, was er liefert. Ja, er hat ja sich selber vorbehalten, noch im Zug auf der Anfahrt sich den Text rauszusuchen und die Stellen rauszusuchen, je nachdem, wie er sich fühlt. Ja. Und deshalb konnten wir uns überhaupt nicht auf das vorbereiten, was er uns präsentieren wird, um von dort den Bogen zu spannen. Und das war die eigentliche Herausforderung.
Und dann hatten wir auch noch die Folie eingeblendet hinten auf der Bühne von seinem aktuellen Buch und hat da ein völlig anderes Buch aber gelesen.
Ja. Ich habe natürlich überlegt, was ich lesen könnte. Ist ja für mich auch eher ein ungewöhnlicher Ort. Und dann habe ich gedacht, es gibt einen Roman innerhalb dieser 6 Romane, wo es darum geht, dass ich einen Schlaganfall hatte, 2018. Und da habe ich so angefangen, in diesem Roman so meine Kapitel zusammenzusuchen, ob ich darüber lesen sollte. Und dann habe ich aber gemerkt, kommt mir das ein bisschen komisch vor. Ich habe aus diesem Roman über den Schlaganfall sowieso kaum Lesungen gemacht, weil dann signiert man ja oft nach den Lesungen. Und dann war es immer so, dass die Leute kamen und sagten, mein Opa hatte auch einen Schlaganfall. Und ich fühle mich auch nicht so wohl, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte dann immer nach den Lesungen so eine Art kleine Praxis. wo die Leute immer von ihren eigenen Sachen erzählten und dann irgendwie musste ich immer in die Bücher reinschreiben, alles Gute, das wird bestimmt bald besser. Und dann habe ich auch heute gedacht, eigentlich ist ja die Kinderperspektive vielleicht das Interessantere, also nicht meine Perspektive, aber vielleicht reden wir sogar über die nachher noch, nicht meine Perspektive als Kind, als Erwachsener innerhalb eines medizinischen Notfalls, sondern was dieses Kind ist. Denn um Kinder kümmern sie sich ja, Kinder sind ja das, was im Zentrum dann ihrer Aufmerksamkeit steht. Und nichts kann ja so individuell, nichts ist so individuell wie ein Kind. Und ich bin dann eigentlich so durch meine Bücher durchgegangen und bin zu dem Buch gekommen, Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Das ist das Buch meines eigenen Aufwachsens. Mein Vater war Kinder- und Jugendpsychiater in einer riesigen Anstalt in Schleswig-Holstein. Und innerhalb dieser Psychiatrie bin ich als Kind aufgewachsen. Dann habe ich so angefangen, da reinzulesen, fand ich das auch gut. Und dann habe ich aber auch gedacht, den Übergang zu Ihrem Themen hier und zu diesem Kongress, den muss ja gar nicht ich herstellen. Das müssen nachher die anderen machen. Und ich kann ja eigentlich lesen, was ich möchte. Ja. weil ich habe dann so angefangen, soll ich jetzt noch eine Geschichte darüber schreiben, wie ich selbst aus der Narkose aufwache und so. Da habe ich aber irgendwie gedacht, nee, das mache ich jetzt mal nicht.
Ja, und genau so war das Problem nämlich. Also ich weiß nur genau, wie ich dich in dem Moment angeschaut habe, Gordon. Du hast mich auch angeschaut. Wir haben so angespannt gelacht. War eine neue Erfahrung für uns, sagen wir mal so. Oder an dieser Stelle habe ich gewusst, was ich von Künstlern lernen kann, ist, das kann verdammt anstrengend mit denen sein.
Ja, das stimmt, weil sie einfach nicht führbar sind. Wie kleine Kinder in der Maskenanleitung, ne?
Ja.
Du weißt nicht, was als nächstes passiert.
Aber wir wollten ja dann irgendwann in die Session starten und das Ganze hat angefangen mit einem Bild.
Genau, das Bild kam nämlich aus dem Ursprungsvortrag von Achim Mehler, aus eben diesem Vortrag, was wir von Künstlerinnen und Schauspielerinnen und Musikerinnen lernen können. Und dieses Bild war das Milchmädchen von Vermont, also ein ganz berühmtes Gemälde. Und Achim Mehler hatte sich gedacht, dass er uns den Unterschied zwischen Sehen und Erkennen dadurch nahelegt, indem er uns zeigt, wie ein künstlerischer Text dieses Bild beschreibt. Und wir haben uns gedacht, wir rechnen uns ein bisschen an Christoph und lassen ihn mal vorlegen. Und dann können wir sozusagen diese beiden Dinge gegenüberstellen.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese MPU, die ich mal machen musste für einen Taxischein. Da musste man malen nach Zahlen, auf Zeit. Und jetzt ist es hier quasi beschreiben nach Zahlen auf Zeit. Ja, das Milchmädchen, berühmtes Bild von Vermeer. Berühmte Farbgebung, glaube ich, ne? Sehr, sehr auffällig. Und sie verschüttet Milch, ne? Und es gibt ja diesen Spruch der vergossenen Milch, ne? Die quasi vergossen ist und dann nicht mehr wiederkommt. Das ist meine erste Assoziation.
Karin, deinem Vortrag, deinem Einführungsvortrag folgend, müsstest du das jetzt einfach noch ein bisschen besser machen.
Na, ich weiß nicht. Ich halte es jetzt einfach mal mit Froni Huf. Die Radiologin hat uns doch gezeigt, wie wir systematisch Bilder anschauen. Ich würde mal sagen, die Frau ist nicht komplett erfasst. Es fehlt so ein bisschen was von den Beinen und von den Füßen. Sie ist ein bisschen auf die Seite verdreht. Also das Röntgenbild von der Lunge würden wir nicht richtig erkennen. Die Extremitäten sind augenscheinlich in Ordnung. Ich sehe keine Fraktur, ich sehe auch kein Fremdmaterial, was eingebracht wurde. Ja, letztlich ein unauffälliger Befund.
Also das ist wieder typisch Kari, sie setzt immer noch einen drauf und hat wirklich einen ganz wunderbaren Humor. Und dann haben wir halt uns an die Ressource Schauspieler erinnert und haben Mayhoff gebeten, den Text vorzulesen, den er vorbereitet hatte.
Also es ist kein Text von mir. Ja? Man glaubt, die Milch zu hören. In einer schlichten Küche fließt sie aus einem tönernen Krug in eine Schüssel. Eine Magd sorgt dafür, dass kein Tropfen daneben geht. Sie hält das Gefäß mit beiden Händen. Konzentriert, ja fast andächtig ist ihr Blick. Sanft wogt ihr Atem unter dem gelb leuchtenden Mieder. Derweil spielt das seitlich hereinfallende Licht auf dem Bierkrug und den Brotkrusten in kleinen funkelnden Reflexen. Alles vibriert in seiner Lebendigkeit.
Welch eine Leuchtkraft offenbart sich da in dem abgedunkelten Ausstellungsraum mit seinen schweren bordeauxroten Samtvorhängen. Hier wird Vermeers Milchmädchen gezeigt, sonst nichts.
So, und an dieser Stelle kam dann Achim endlich mal zu Wort. Wir haben ja schon ungefähr 7-8 Minuten ihn auf der Bühne gehabt, vorher groß angekündigt. Aber leider hat er nie was gesagt und deshalb war es jetzt an der Zeit, ihn mal endlich einzubinden. Und es war ja auch seine Idee, dieses Bild als Vorlage zu nehmen, um über das Bild hinter dem Bild zu sprechen. Aber lasst uns doch mal reinhören, wie Achim das begründet hat, warum er genau dieses Bild mitgebracht hat.
Ja, dieser Vortrag und das Einführungsbild kam mir in den Sinn, als ich als Student in Bonn Medizin, also nach dem Physikum habe ich dann in Bonn studiert und in dem Chirurgenhörsaal war dann ganz oben über der Tafel war dieser Spruch von Goethe: Was ist das Schwerste von allem, was dir das Leichteste dünket, mit den Augen zu sehen, was vor den Augen dir liegt? Und ich dachte damals so als Student, was soll denn der Quatsch eigentlich so? Und heute würde man sagen, fuck you Goethe oder so. Und dann, wie gesagt, dann war ich eben 10 Jahre in Augustin, in der Kinderklinik, die eben alle operativen Abteilungen hat, wo die Kinder operiert werden können. Und mit allen diagnostischen Möglichkeiten und aller Background-Möglichkeiten, die es da gibt in der Klinik. Und dann kam ich in die Praxis und habe 5 Jahre in der Praxis gearbeitet, war alleine da. Niemand, den ich fragen konnte oder einen Hintergrund, Mensch, was könnte ich jetzt machen? Jetzt, ich habe diesen Notfall oder die Situation und auch keine Labormöglichkeiten, weitere Diagnostik zu betreiben. Und dann erinnerte ich mich an den Spruch und ich dachte, du musst dir die Kinder so genau anschauen, dass du möglicherweise irgendwelche Auffälligkeiten da siehst, die auf ein Syndrom hindeuten könnten. Oder ich habe so auf die Art des Hustens geachtet, denn die Eltern kamen zum Teil weit aus der Eifel und die sollten dann operiert werden und du kannst sie dann nicht einfach wieder zurückschicken, ja, wenn du sagst, das Kind hustet oder so weiter, sondern ich habe versucht, dass die Kinder so genau anzuschauen, auch im Hinblick auf irgendwelche Syndrome, auf irgendwelche Stigmata, die zum Beispiel auf Atemwegsschwierigkeiten hindeuten könnten. Und insofern habe ich gedacht, dieser Spruch, den man eben früher mal gehört hat, der eben von Goethe ist, hat dann doch seine Bewandtnis. Und was man eben auch in diesem Bild gesehen hat, wenn ein Schriftsteller, jemand, der sieht und auch Wörter benutzen kann, das in dieser Weise beschreibt.
Ja, ich glaube, es gibt auch im Alltag so kleine Kniffe, an denen man gut beobachten muss, aus denen sich dann Konsequenzen für unser Handeln ableiten. Ja. Fällt dir spontan etwas ein, Gordon?
Ja, ich finde beobachten, genau, ist das A und O. Und ich habe das neulich erst gedacht, als ich im MRT war und in die Röhre geschaut habe und das Kind den Fuß bewegt hatte. Es ist leicht in die Spitzfußstellung gegangen. Und dann dachte ich, oh je, das Kind hat Spontanbewegung, das wird gleich wach, ich muss die Narkose vertiefen. Dann habe ich aber nochmal genau hingeschaut und es fiel mir auf, das war jetzt der Unterschenkel, an dem die Blutdruckmanschette sich gerade aufpumpte. Das heißt, die hat die Unterschenkelmuskulatur komprimiert und es hat eben dazu geführt, dass der Fuß in die Spitzfußstellung ging. Hätte ich jetzt einen Propofol-Bolus gegeben, in der falschen Annahme, dass das Kind zu flach sediert ist, hätte es möglicherweise die Atmung eingestellt. Ja? So, und wenn ich das aber nicht gesehen hätte und das Kind sich tatsächlich spontan bewegt hätte und nicht darauf reagiert hätte, wäre es vielleicht wach geworden und wir hätten halt die Sequenz nochmal neu machen müssen. Also ich finde, da ist wirklich ganz genaues Beobachten extrem wichtig, auch wenn die Kapnometrie nicht gut ableitet, ne, und du dann dazu übergehst, einfach auf die Thoraxbewegung zu schauen, ne, ob der sich regelmäßig hebt und senkt. Ne? Also back to the roots.
Ja.
Da kann man ohne Beobachten, kann man da einfach, kommt man da nicht weiter.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich habe dir auch erzählt, dass ich neulich im MRT war, wo so gut wie mein komplettes Monitoring ausgefallen ist.
Ja, genau.
Und dann saß ich da mit so einem Frühchen und die zuverlässigste Kurve, die ich hatte, war die Flow-Kurve. Alter, die Flow-Kurve vom Beatmungsgerät. Aber
zwei
das war dann,
Milliliter plus, zwei ja, Milliliter minus.
Genau. Das war meine Beobachtungsskala. Ne? Und dann muss man so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Gefühl für bekommen, ist das jetzt noch sicher oder nicht? Ne, muss ich das jetzt abbrechen oder weitermachen? Und ja, in diesem Spannungsbogen bewegt man sich und da ist wirklich jede kleine Veränderung in der Herzfrequenz, der schlechten Signale oder eben der Flowkurve dann doch entscheidend.
Genau, ja. Oder intraoperativ, ne? Wenn sich die Herzfrequenz von irgendwie 80 auf 85 verändert, ne? Dann muss man einfach, das muss man hören, das muss man wahrnehmen können und dann muss man auch schauen, was könnte das Problem sein, ne? Wenn man idealerweise einen Timer für die letzte Opiatgabe gestellt hat zum Beispiel, dann könnte einem das einen Hinweis geben, dass es jetzt wieder fällig ist. Oder in der Einleitung beispielsweise, in der Maskenbeatmung. Ne? Man gibt Propofol, die Kinder schlafen ein und man setzt die Maske auf und man merkt schon, ah, da ist noch ein bisschen Tonus und noch ein bisschen Widerstand und so. Wenn man das dann mit Gewalt durchbricht, dann insuffliert man im Zweifel den Magen oder das Kind presst und hustet, kriegt einen Schluck auf, regurgitiert und so. Das sind so die Dinge, ja, da muss man sich mal zurücknehmen, muss man ein paar Sekunden warten. Und man muss halt einfach sensibel sein und eben auf diese Dinge achten. Und ich finde, das ist genau das, worauf Achim Mehler hinaus wollte, dass man wirklich genau beobachtet und dann interpretiert. Und bei Schauspielern ebenso, um ja, das dann mit eigenem Gusto wiederzugeben, zu interpretieren, eine Varianz dessen zu performen, was man wahrgenommen hat.
Ein Beispiel, was mir noch eingefallen ist, ist, dass wenn man ein Kind zum ersten Mal sieht und dann aufklärt für eine Narkose, dann ist ja schon die erste Begegnung entscheidend. Wie reagiert das Kind, wenn ich es anspreche? Ist es dann freundlich zugewandt, ist es neugierig oder ist es eher so zurückgezogen und eingeschüchtert? Das sind so diese kleinen Nuancen, die man auch eben wahrnehmen muss. Und in diese Kerbe hat doch Karin geschlagen. Sie hat die Anästhesieambulanz auch nochmal dargestellt und das blenden wir euch jetzt hier mal ein.
Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück in die Prämedikationsambulanz. Das ist ja so ein Thema, wo wir eben hinter den Kindern die Themen entdecken müssen. Wie wird denn die Narkose werden, wie verhalten sich die Kinder, wie werden die Eltern sich verhalten, ihre Rolle einnehmen. Ich glaube, das ist schon was, was wir ganz früh in dieser Anästhesieambulanz uns eben anschauen müssen und versuchen zu deuten, damit wir dann einen möglichst geschmeidigen, gucke ich zum Armin, geschmeidigen Narkosestart hinkriegen.
Ich möchte Armin zitieren, eine gute Kindernarkose beginnt in der Prämedikationsambulanz.
Ich habe das in einem ganz anderen Kontext gesehen, diesen Spruch. Da habe ich auch an den Vortrag von Jana Grewe gestern gedacht. Sie hat das schön zusammengefasst. Sie hat dargestellt, dass zwei Notfallsanitäter ein kritisch krankes Kind in der Notfallrettung nicht erkannt haben. Und sie hat gesagt, wir müssen uns die unbewussten Eindrücke bewusst machen. Und das ist ja genau das vielleicht, was du auch meintest, dass wir sozusagen hinter die Kulissen schauen müssen, das Kind uns nochmal aus einer anderen Perspektive vielleicht angucken müssen, so ja, anfassen, sehen. Aber apropos beobachten. Joachim, du warst ja auch mal Patient und du hast ja auch vorhin gesagt, dass du einen Schlaganfall hattest. Die beobachten ja das, wenn wir einen Patienten sehen, der einen hängenden Mundwinkel hat oder eine verwaschene Sprache. Und als du Patient warst, hast du ja auch ein Buch darüber nachgeschrieben, deine Erfahrungen. Was waren denn deine größten Herausforderungen als Patient, als du im Krankenhaus warst?
Gut, also mit dem Nachsatz jetzt am Schluss von dir, als du im Krankenhaus warst, waren sie natürlich schon völlig andere als in dem Moment, wo das war. Und trotzdem habe ich tatsächlich sehr versucht, in diesem Roman, den ich darüber geschrieben habe, der war anders als die anderen Romane, die ich geschrieben habe, weil da ging es wirklich darum, durch Sprache, also aus meinem Metier heraus, als Schriftsteller, wieder Autonomie zurückzugewinnen. Ja? Also einem erstmal sprachlos machenden Ereignis, überfordernden Ereignis wieder meine Sprache entgegenzusetzen, ja, und etwas zu beschreiben, was sich auch ein Stück weit der Beschreibung so entzieht, also nicht beschrieben werden möchte, weil man natürlich in so einem Ausnahmezustand ist, der existenziellen Not, so angewiesen ist auf Hilfe von anderen, dass das für jeden Menschen, dem das widerfährt, na ganz klar so ein existenzieller Einschnitt ist und man für Momente mit der Todesangst konfrontiert ist. Ja? Und das ist erstaunlich, wenn man das ist ja über mich hereingebrochen, das ist ja ein kryptogener Schlaganfall, also ich hatte überhaupt keinerlei Idee davon, dass es irgendwo in meinem Lebenskontext passieren könnte. Und dass dieser Zustand der Todesangst, dass der so abrufbereit in einem ist, also dass das von einer Millisekunde auf die andere der Seinszustand sein kann, ohne irgendeine Alternative. Und das dann doch, bis ich dann diese Thrombolyse bekam, also bis irgendwie so etwas wie eine Perspektive auftauchte, dann doch eine Sache von 2-3 Stunden ist. Ja? Und diesen 3 Stunden, die eindeutig eine traumatische Erfahrung waren, die ich auch dann später mit einer Therapie aufarbeiten musste, weil die sich erstmal dem Zugriff so entzogen haben, sprachlich mit ihnen umzugehen. Also das Erlebnishafte dieses Zustands ist so überwältigend groß und erschütternd, dass da wieder Sprache dazukommt. Das habe ich als sehr befreiend oder als Überlebensstrategie für mich gefunden. Ich war natürlich auch vielleicht in der glücklichen Position, dem Sprache entgegensetzen zu können. Ja? Und das war aber dann ein langer Schritt. Das, was du jetzt gefragt hast, im Krankenhaus, die Herausforderungen sind dann immer von Schritt zu Schritt ganz andere gewesen. Aber ich muss sagen, dass die Begegnungen mit den Menschen, die einem dann, das sind natürlich, also die Diskrepanz könnte nicht größer sein im zwischenmenschlichen Bereich. Dieser Ausnahmezustand, der auf Routine trifft. Also das ist so weit auseinander, wie es in keiner menschlichen Situation sonst ist. Ja, der absolute Ausnahmezustand trifft auf Routine. Und die war damals für mich mit den beiden Sanitätern erschütternd. Das war furchtbar, weil die waren gelangweilt, erkannten aus ihrer Perspektive sofort, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie andere Patienten sind, weil ich ansprechbar war und so. Und das war, die waren eher gelangweilt, das war auch mitten in der Nacht, also die hatten da schon ein bisschen, glaube ich, Arbeitszeit hinter sich. Und im Krankenhaus, als ich dann da war, da wurde es dann auch persönlicher. Und das Persönliche war, in jedem Menschen, der einem begegnet, erhofft man sich ja die eigene Rettung. Ja, also man überfrachtet diese Situation natürlich komplett. Aber in jedem erhofft man sich jemanden, der einem sagt, das wird gut. Ja, auch wenn es nur jemand ist, der da einmal durchläuft, der vielleicht eine ganz andere. In jedem Einzelnen, der einem begegnet, erhofft man die ultimative Zuwendung und Rettung, weil man so in Angst gerade ist. Ja, und das ist natürlich eine Diskrepanz, die von der Seite derer, auf die projiziert ist, kaum zu schaffen ist. Und umso glücklicher ist man dann, wenn man dann jemandem begegnet, der einen anguckt und einem, und das kommen wir auch gleich zu dieser kleinen Stelle noch, und der einen meint für eine Sekunde, das ist wirklich nur es braucht wahrscheinlich nur einen Bruchteil einer Sekunde, der einen wirklich anguckt, der einen wirklich sagt, wir kümmern uns jetzt um Sie. Alles gut. Das ist wahrscheinlich so, wenn sich einmal kurz verflüchtigt dieses, ich bin in einer Maschinerie, ich bin in einem Arbeitsprozess für ganz viele Menschen, das ist Routine, wo einmal dieser Kontakt neben dem Ganzen stattfindet. Das ist natürlich das, worauf jeder Einzelne da hofft.
Präoperative Versorgung von Joachim Meyerhoff erklärt, super.
Naja. Also ich fand, das war eine sehr beeindruckende Rede, ein Plädoyer, das er gehalten hat. Er hat uns tiefe Einblicke aus der Sicht eines Patienten gegeben. Und das hat mich, können wir gleich nochmal auf ein paar Elemente zurückkommen, doch sehr bewegt, was er gesagt hat.
Ja, absolut. Und deshalb war ich auch so begeistert und habe ja auch gesagt, perioperative Versorgung von Joachim Meyerhoff erklärt. Denn er hat ja genau das beschrieben, was wichtig ist, dass wir dem Patienten das Gefühl geben, dass er für uns wichtig ist. Also die sind natürlich auch wichtig für uns, die Patienten, aber in der Routine geht das eben unter. Und solche kleinen Sätze wie, wir kümmern uns um sie, sind absolut entscheidend, dass wir die Leute abholen von da, wo sie sind.
Aber das sind genau die beiden Dinge, die ich hier, während er geredet hat, auseinandergepflückt habe. Also der eine Satz, dass der absolute Ausnahmezustand auf Routine trifft, das ist uns ja irgendwie klar, aber irgendwie nicht so bewusst. Also mir war das nicht so wirklich bewusst, dass das ein krasser Gegensatz ist und das auch so als befremdlich und vielleicht auch bedrohlich von den Eltern oder Patienten wahrgenommen werden kann. Und da könnte durchaus einfach helfen, und diesen Tipp hat er uns ja dann auch im Nachhinein gegeben, das möglicherweise einfach mal einmal zu formulieren, einmal auszusprechen, einmal zu sagen, ich sehe, dass Sie in einer Ausnahmesituation sind, und das muss sehr befremdlich wirken, dass wir hier das schon zum vierten Mal heute machen und dass es eine absolute Routine ist. Ich verstehe, dass Sie das, dass das irgendwas mit Ihnen machen muss. Ja, also dass das möglicherweise schon dazu führt, dass es den Menschen ein bisschen besser geht. Und das andere, was er gesagt hat, war ja 2, 3 warme Worte des Gesehenwerdens. Ja, wir wissen um Ihre Erkrankung, wir wissen um Ihre Sorge, wir sehen das, wir helfen Ihnen. Und das ist so ein reicht schon, um diesen Knoten aufzulösen, diese Todesangst sozusagen den Patienten zu nehmen. Vielleicht ist es so einfach.
Ja, absolut. Das ist total wichtig, dass wir die Patienten in ihrer persönlichen Situation verstehen. Du hast ja mitbekommen, dass ich schon mal operiert wurde und das hat mir auch persönlich geholfen, auch noch mal mehr die Perspektive aus der anderen Sicht einzunehmen und ein Verständnis dafür zu haben, was es bedeutet, eben eine blöde Deckenlampe anzuschauen, Geräusche zu hören, wenn die Leute über irgendwas reden, du denkst immer, die reden über dich. Mhm. Und das ist total unangenehm. Und wenn du dann hinkommst und sagst, ich bin für sie da, wir kümmern uns um sie, wir sind alle da, um auf sie aufzupassen, dann ist das, glaube ich, ein sehr wertschätzendes Verhalten. Und das ist genau das, was man in dem Moment auch hören möchte. Ja.
Ja, du sagtest gerade, du denkst immer, sie reden über dich. Ne? Das ist, glaube ich, das, was er meinte mit, man überfrachtet die Situation. Ne?
Mhm. Genau.
Und er hat ja auch über den Kontakt mit den Rettungssanitätern, also es waren wahrscheinlich Notfallsanitäter, aber den hat er auch beschrieben, ne? Und hat auch diesen Kontrast dargestellt. Die waren gelangweilt, er hatte Todesangst, ne? Auch dieser absolute Gegensatz. Und auch das sollte uns zu denken geben. Natürlich ist es schön, wenn er nicht so krank war wie andere, aber das ist ja Meyerhoff in dem Moment egal, weil er war derjenige, der krank war und er hatte Todesangst. Ob es dann andere gibt, denen es noch schlechter ging, oder ob man mit diesem Krankheitsbild es einem noch schlechter gehen könnte, kann ihm ja herzlich egal sein. Ja? Von daher, das sind ja auch Dinge, die wir vielleicht besonders nachts um drei nicht wirklich reflektieren. Und das könnte uns helfen, aus dieser Perspektive zukünftig empathischer in solchen Situationen zu agieren, oder?
Das ja, definitiv. Aber mir fällt auch spontan ein, dass es auch genug Patienten gibt und die kennen auch alle zu Genüge, glaube ich, die eben non-compliant sind, ne? Und die so eine Anspruchshaltung haben auf der einen Seite oder denen ihre Gesundheit herzlich egal ist. Ne? Wenn du die fragst, warum sind sie denn eigentlich hier im Krankenhaus, dann sagen die dann manchmal so Sätze wie, keine Ahnung, warum ich hier bin. Und dann merkt man auch so, okay, da sind auch zwei Welten. Und dann fällt es auch einem schwer, Empathie aufzubauen, finde ich. Ne? Aber Joachim war ja, ich sag jetzt mal, ein Mensch mit gesundem Menschenverstand. Ja,
und auch reflektiert und über die Situation.
Und reflektiert über die Situation und denen muss man unbedingt helfen, diesen Patienten, und sie dann begleiten. Die anderen natürlich auch, gar keine Frage. Aber es ist eine andere Ebene. Ich möchte mich nur mit dem medizinischen Fachpersonal solidarisieren, dass eben nicht immer 120% da ist für den Patienten, weil eben die Patienten es uns auch schwierig machen. Und noch eine kleine Side-Story. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Patienten habe, der mir sagt, er hat zum ersten Mal eine Narkose, dann sage ich, ach, wie toll, dass ich das machen darf bei Ihnen. Da freue ich mich richtig. Das ist so wie so ein Einhorn. Und dann bin ich nochmal freundlicher vielleicht. Und dann denke ich mir so, ach schön, gucken Sie mal. Jetzt habe ich hier ein tolles Medikament und dann kriegen Sie einen richtig tollen Traum. Dann suchen wir uns heute was ganz Besonderes für Sie aus. Irgendwie so, weißt du? Und das macht mir schon Spaß.
Klar, ich meine, aber sowas bringt dann wieder so ein bisschen Normalität in die Situation. Aber wir haben ja nicht nur mit Patienten zu tun, sondern es ist ja viel schlimmer, wir haben ja auch mit Eltern zu tun. Und man kann schon davon ausgehen, dass die Eltern sich sehr wohl für das interessiert, was vorgeht und die natürlich auch sehr empathische Begleitung ihrer Kinder sind. Und das soll jetzt den Bogen schlagen zu dem, was nämlich als nächstes kommt. Behalten wir das mal ein.
Achim, du hattest ja uns in diesem Kontext das Zitat von Charles Coté mitgebracht. Ja? Wir anästhesieren nicht nur das Kind, im Grunde anästhesieren wir die gesamte Familie. Und ich glaube, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe, ne? An diese Situation geknüpft, in der Schleuse, wie wir eben nicht nur das Kind übernehmen, sondern tatsächlich die gesamte Familie abholen müssen.
Genau, und ich habe diesen Satz auch ausgesucht aus deinem Buch, weil der mich an eine andere Situation auch nicht selten im Aufwachraum oder bei der Aufklärung erinnerte, weil wir hatten ja damals in Bonn, war ja noch Hauptstadt, da waren viele Leute, die ja im Ministerium gearbeitet haben, Leute, wo man so CEOs, wo die sagen, wo es normalerweise lang geht und die sehr dominant dann auch auftreten, aber eben zur Diskrepanz dann, wenn sie das Kind eben dir zur Anästhesie geben und mit einer sehr starken emotionalen Reaktion zu kämpfen haben, dass sie sich so einen Schritt zurücknehmen müssen und dann eben in dieses Vertrauen hineinrutschen müssen, abgeben müssen, wie du es gerade beschrieben hast, dass du gewohnt warst, in deiner eigenen Autonomie zu haben, sie eben auch als Eltern mit den Kindern umzugehen, wie sie es für richtig halten. Aber jetzt kommt dieser Moment, wo sie sozusagen die Verantwortung abgeben müssen mit einem hohen Input von vom emotionalen Mitschwingen. Und da gab es manchmal, oder da gab es, die meiste Situation war so, dass auch gerade Kollegen oder Juristen, wie wir sie gestern hatten, die sagten, ach, sie wissen schon, wie sie das machen, wir haben Vertrauen zu ihnen, aber es gab einzelne Situationen, wo es auch eine ziemliche Spannung da in der Luft lag und wo es auch Auseinandersetzungen gab. Deswegen bin ich zu dir auf dieses Zitat gekommen.
Wir kennen ja alle die Situation, dass wir dann irgendwann zu dem Moment kommen, wo die Trennung stattfindet von den Eltern. Sei es bei der Narkoseeinleitung in manchen Häusern, sei es in der Schleuse. Und da gibt es ja zwei verschiedene Arten von Eltern. Diejenigen, die unterstützend sind und diejenigen, die eigentlich hätten schon vorher wegbleiben können, oder? Kannst du das so bestätigen,
Gordon? Ja, na klar, genau. Es gibt halt einfach Eltern, die den Kindern in dem Setting nicht gut tun, ne? Sondern die eher die Angst verstärken.
Ganz genau. Und wenn man so sich Meta-Analysen anschaut, es gibt so zwei größere Arbeiten von, ja, ich glaube, eine vom letzten Jahr und eine von vor 8 Jahren oder so. Die hat das mal geschaut, ob die sogenannte Parental Presence at Induction of Anesthesia gut ist für Kinder oder nicht. Und soweit ich mich erinnere, macht es keinen Effekt in Bezug auf die Angst zumindest. Ja? Aber wenn man einzelne Studien sich anschaut, dann ist es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und auch wie man es intuitiv sagen würde, entspannte Eltern reduzieren die Angst von Kindern und gestresste Eltern machen das noch schlimmer. Und das zeigt auch mal wieder, wie wichtig es ist, die Eltern im Vorfeld gut aufzuklären. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Navigation in der Anästhesieambulanz, was wir vorhin schon auch gesagt haben. Wenn die Eltern gut informiert sind, dann können wir die Angst indirekt reduzieren. Dieses Ping-Pong-Spiel über Bande, da ist es
ja,
wieder.
Ja. Ja, obwohl, es funktioniert nicht immer. Ich hatte jetzt gestern im Dienst genau so ein Pärchen, ja, eine Mutter mit ihrem 2,5-jährigen Kind, der kam mit einem Peritonsillarabszess zu uns ins Krankenhaus und hatte schon eine sehr dringliche OP-Indikation. Und wir in unserem neuen OP können ja die Eltern direkt mit in jede Einleitung nehmen. Und das hatte ich dann auch getan, aber das Kind war halt, weil das wirklich jetzt dringlich war und es auch überhaupt nichts mehr geschluckt hat, hat es keine Prämedikation gehabt. Und aber es war beruhigt durch die Mutter. Ne? Und es war irgendwie jetzt klar, das Setting wird sein, im Beisein der Mama, das Kind, das noch entspannt war, irgendwie dann Masken einzuleiten. Aber da musste ich natürlich der Mutter erklären, wie so eine Maskeneinleitung vonstatten geht. Und ich hatte irgendwie 3 Worte gesprochen, da brach sie schon in Tränen aus und oh nein, und mein Kind wird jetzt krampfen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Es kann so aussehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommen wir auf keinen guten grünen Zweig mehr. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt wahrscheinlich besser gewesen, das Kind vorher von der Mutter zu trennen und dann die Maskenleitung zu machen. Aber gut.
Ja, da spielen, glaube ich, noch 2 Aspekte eine Rolle. Einmal, wir können uns ja die Eltern nicht aussuchen und auch nicht unmittelbar beeinflussen, wie bei dir in der Notfallsituation. Die Eltern sind nun mal, wie sie sind. Ja? Und wir müssen einfach akzeptieren, dass sie eben so sind und dann eben auch den Raum geben. Und das sagt ja auch die EACH, die European Association for Children in Hospital, dass die Kinder immer das Anrecht haben, ihre Eltern dabei zu haben. Ne? Also selbst wenn es Daten dazu gibt, dass es gut ist, Eltern dabei zu haben oder nicht gut dabei zu haben, spielt das eigentlich keine Rolle. Denn wir müssen die Anwesenheit der Eltern den Kindern anbieten.
Zumindest bis der Zugang liegt und wir das Kind ein bisschen harmonisieren können.
Richtig, das wäre eine Lösung, um das zu machen. Und der 2. Aspekt ist, und ich glaube, den müssten wir noch weiter erforschen oder besprechen, oder ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. Es kann ja sein, dass die Situation genauso war, wie du sie hattest. Es gab einen Handlungsdruck oder einen Zeitdruck, das Kind in Narkose zu versetzen. Du musst das jetzt machen und die Mama ist aufgelöst gewesen. Und ich glaube, da ist ein guter Trick, dass man danach, nachdem alles stabilisiert war und dann, wenn man sich vielleicht im Aufwachraum wieder trifft, dass man dann nochmal die Situation Revue passieren lässt. Wie war es denn für Sie? Wie geht es Ihnen jetzt? Ne? Haben Sie noch Fragen dazu? Ich kann Ihnen sagen, das war alles so, wie wir wollten, und nochmal diese Sicherheit den Eltern geben. Das war schon richtig so, wie wir es gemacht haben, auch wenn es komisch aussah. Und ich glaube, dieses Nachbearbeiten, das ist das Entscheidende. Ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial, unsere Performance zu verbessern. Als Perioperativmediziner, die wir Anästhesisten nun mal sind.
Da ist viel Wahres dran. Ich überlege gerade, ob das in dem Fall einen Sinn gehabt hätte. Es stellte sich ja heraus, also über die Prämed und über die Gespräche dann im OP, und alle hatten ja, also auch die Chirurgen hatten die Mutter vorher kennengelernt, Sie war schon sehr speziell. Also sie war auch so eine Impfgegnerin, aber nicht, weil sie eben gegen Impfung war, sondern weil es dem Kind halt nicht gut getan hat, die erste Impfung, die es bekommen hat. Ja. Und dann wurde halt einfach entschlossen, es gibt keine Impfung mehr, das Kind durfte nicht in die Kita gehen, weil, weiß ich nicht, ja, es dann sozusagen aus dem Zugriff der Mutter raus ist und die Mutter gluckte wirklich über ihm. Und das ist aus der Perspektive gesehen natürlich noch schwieriger, dann sein Kind für so etwas doch wirklich Einschneidendes abzugeben, sich davon zu trennen. Und jetzt wird das Kind sozusagen, ja, operiert, ne? Narkose, künstliches Koma und dann wird der Hals aufgeschnitten.
Harte Medizin.
Ja, also vielleicht hat sie es dafür schon ganz gut gemacht, ich weiß es nicht.
Na gut, aber durch so ein postoperatives Gespräch gibst du dir ja auch die Möglichkeit, das nochmal gerade zu biegen. Und wenn sie es nicht annimmt, aus verschiedenen Gründen, weil die Umstände so sind, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist es eben auch so. Aber dann kannst du dir zumindest nichts mehr vorwerfen. Also ich glaube, so um Second-Victim-Phänomene zu vermeiden, ist das auch vielleicht für uns ganz gut.
Und um möglicherweise auch eine Rückmeldung zu bekommen über die eigene Wirkung auf andere. Und da können wir, glaube ich, später nochmal zum Sprechen kommen. Mhm.
Sprechen ist ja aber wichtig mit den Angehörigen, da sind wir uns ja einig. Aber Joachim Meyerhoff hat uns aber gezeigt, dass es auch wichtig ist, wie wir sprechen miteinander.
Ja, tatsächlich, was jetzt kam, kam aus einer Richtung, die wir beide nicht zu diesem Zeitpunkt erwartet hatten. Aber trotzdem war es irgendwie faszinierend, seinen Einblick oder seine Sichtweise bezüglich des, ich sag mal, Humors unter Ärztinnen und Ärzten. Und was er damit meint, das hören wir uns jetzt mal an.
Mir fällt gerade eine Sache ein, ich komme auch aus einem, mein Vater war ja Arzt und ich bin auch durchaus mit, jetzt so im medizinischen Kontext unter meinen Freunden, gibt's das viel. Es ist ein bisschen eine heikle Sache, aber ich will eine Sache nur versuchen zu beschreiben, die damit auch vielleicht zu tun hat. Es gibt unter Medizinern schon eine Tendenz, ich glaube, geht darum, dadurch Dinge zu kompensieren, wo man einen Humor oder einen Witz entwickelt, und ich habe da wirklich überhaupt nichts dagegen, ich finde das auch amüsant, der so einen gewissen Zynismus hat. Ja, es gibt so eine bestimmte zynische Freude, wie man mit über die Dinge redet. Das hat einen Witz, der erreicht mich auch total. Ja, weil man ist tagtäglich mit diesen sehr, sehr existenziellen Dingen beschäftigt und erlebt sehr, sehr massive Dinge, arbeitet wahrscheinlich wahnsinnig viel, und eine Form der Kompensation ist auch eine gewisse, ja, Härte, die man vielleicht entwickeln muss, um damit umzugehen. Und ich kann aber Ihnen trotzdem sagen, ich glaube, es ist nicht so gut. Es ist nicht so gut, sich da zu sehr reinzubewegen. Weil auch wenn man immer weiß, dass man der Empathie verpflichtet ist und dem menschlichen Umgang, das würde ich nie jemand unterstellen, aber irgendetwas, obwohl man es vielleicht gar nicht merkt, verhärtet sich dann doch über Sprachbilder, über Beschreibung. Und das ist so ein Eindruck von mir, dass ich dann doch manchmal, weil ich dann in dem Metier nicht zu Hause bin, wenn ich dann Freunde von mir so reden höre über ihren Krankenhausalltag, dass ich dann doch ab und zu so schlucke und denke, oh Mann, das ist aber irgendwie auch ganz schön hart, so zu reden über diese Menschen, die da irgendwie in diesen Situationen sind. Also das ist tatsächlich von mir eine sehr direkte Aufforderung, sich dem nicht zu sehr hinzugeben, obwohl ich es auch amüsant finde. Ich verstehe es schon, dass man das braucht und tut und macht, aber irgendwo da drin ist ein ganz kleiner, gefährlicher, irgendwas gefällt mir daran nicht so.
Ich denke, das ist... Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ich glaube, Humor oder Ironie ist für uns was, was wir brauchen, um auch über schwierige Situationen wegzukommen. Und vielleicht auch gelegentlich eine Prise Sarkasmus, aber Zynismus darf es nicht werden. Sarkasmus ist vielleicht das. Zynismus darf es nicht werden, weil das ist was Negatives, was Zerstörendes. Und ich finde es gut, dass du das auch so empfindest im Gespräch mit deinen Kumpels, die oder deinem Bekanntenkreis, die das so vermittelt haben. Ja.
Ich fühle mich jetzt gerade angesprochen, muss ich ehrlich sagen, weil es ist, ich weiß nicht, ob du dich auf diese Situation beziehst. Ich bin natürlich voll in dieses Fettnäpfchen getreten. Als wir in der Vorbereitung telefoniert haben, es gab ein bisschen Schwierigkeiten. An dem einen Termin stecktest du im Zug fest und konntest nicht telefonieren. Und dann hatte ich am nächsten Tag nochmal geschrieben, wie sieht's denn aus, wann hättest du Zeit? Und er schrieb, jetzt. So, Armin wartete auf seinen Patienten, ich hatte Notarztdienst. Und Armin hat mir signalisiert, gut, wir können das eben schnell machen. Also haben wir eine Dreierkonferenz gestartet. Und nach den ersten 3 Minuten Geplänkel musste es natürlich so kommen. Ich bekam einen Einsatz und Armin musste in den OP. Aber ich guckte natürlich auf meinen Melder. Hast du jetzt noch Zeit, irgendwie dieses Gespräch irgendwie fortzuführen oder musst du jetzt schnell los? Und auf dem Melder stand 90 Jahre Brustschmerz. Und dann rutschte mir raus, ach, da habe ich ein bisschen Zeit, da kann ich nicht viel falsch machen. Und Joachim sagte, ach nö, das kann man so nicht sagen. Und in dem Moment wurde mir klar, mein Gott, das ist ein fremder Mensch, den du jetzt gerade so einen Einblick in deine Gedankenwelt gegeben hast, die aber auch natürlich nicht repräsentativ war. Und das war mir wirklich, wirklich unangenehm in dem Moment.
Nein, aber ich habe ja natürlich über dieses Gespräch mit euch beiden
auch so einen unglaublichen Eindruck bekommen in diese Stressszenarien. Also das war wirklich ein Wahnsinn, diese Schalte. Es war wie Endproben im Theater. Naja, also da war richtig Strom in der Hütte und man merkte so 3 Sachen gleichzeitig handeln. Und das war schon eindrucksvoll. Insofern habe ich sofort verstanden und es hat sich eigentlich gar nicht darauf bezogen, was ich gesagt habe.
Also eine Dreierkonferenz während einer Alarmfahrt durch die Hannover Innenstadt kann ich nicht empfehlen. Ja. Aber am Ende hatten wir alles geklärt, was wir klären wollten. Ja?
Absolut.
Jawohl, also wir reden ja im Prinzip schon über das nächste Thema Kommunikation, wie wir Kommunikation gestalten. Und da hattest du, Achim, einen Zeitungsartikel uns mitgebracht, wo es um die Vielfalt der Kommunikation geht. Für die Podcast-Hörenden will ich das eben beschreiben. Wir sehen einen Zeitungsartikel aus der Welt vom 22.09.2010 und der ist tituliert mit Chirurg schlägt Anästhesisten Faust ins Gesicht. Das ist ja auch ein Ausdruck einer interdisziplinären Kommunikation. Was ist denn deine Intention gewesen bei diesem Bild?
Naja, es ist halt so, ich bin ja nicht das erste Mal auf so einem Kinderanästhesie-Kongress, ich war ja schon vor vielen Jahren da. Und was mir gestern schon aufgefallen ist, dass für Kommunikation ein Riesenraum irgendwie inzwischen bereitet wird, der diskutiert wird in allen Facetten. Und das war für den früheren Jahren überhaupt nicht der Fall. So ist es mir zumindest nicht erinnerlich. Und was mir jetzt die Tage, wie auf der Konferenz aufgefallen ist, es wird viel mehr darüber diskutiert, aber im Regel in der, sage ich mal, die Kommunikation zwischen den Anästhesisten, in Notfallsituationen mit den Helfenden und so weiter, da hatten große Fortschritte, aber die Kommunikation mit den Chirurgen, die wird eigentlich hier wenig thematisiert, obwohl es da wirklich sehr gute Literatur gibt. Ich meine, die beiden haben meine ganzen anderen Folien hier zerrupft, die ich hier noch bringen wollte, um die Literaturstellen da darzustellen, damit man das auch nachvollziehen kann. Aber es gibt wirklich gute Daten, die zeigen, wenn die Kommunikation zwischen den Chirurgen und Anästhesisten nicht gut funktioniert, dass es sich auf das OP-Ergebnis niederschlägt, dass sich auf die OP-Zeit niederschlägt und dass es insgesamt einfach sehr, sehr viele negative Aspekte gibt. Und es gibt hatte ich 3 Folien auch zerrupft, die wirklich in hochwertiger Literatur gezeigt haben, dass sich viele Anästhesisten und auch Chirurgen wünschen, dass die Kommunikation sich verbessert, weil sie eben spüren, dass es eben niederschlägt in eine positive Weise auf das Operationsergebnis.
Jetzt, Gordon, wo wir in unserem Studio sitzen, können wir auch noch mal ein bisschen Literatur reinpacken, so wie es Achim eigentlich wollte. Mir persönlich ist da eine Studie in die Hände gefallen und ich glaube, ich habe sie auch schon mal zitiert, aus dem JAMA, dieses Jahr erschienen, in der der Einfluss der Vertrautheit zwischen Anästhesie und Chirurgie untersucht wurde. Und zwar der Einfluss auf die 90-Tage-Morbidität. Und tatsächlich ist das so, dass wenn sich Anästhesist und Chirurg oder Anästhesistin und Chirurg besser kennen, dass dann man eine Reduktion der Morbidität hat, die ungefähr im Bereich 4-8% liegt, in Abhängigkeit vom Fachgebiet auch.
Jetzt wird mir einiges klar. Deshalb wolltest du dich mit diesem Schilddrüsenchirurgen anfreunden, intraoperativ. Ja, du hattest ja eine Geschichte dazu erzählt. Das lag offensichtlich daran, dass du diese Studie kanntest, oder?
Das hat einen anderen Hintergrund gehabt, warum ich dieses Beispiel genannt habe. Denn meine Intention war zu zeigen, dass auch wir Anästhesisten aktiv in die Sache reingehen können, um die Stimmung zu verbessern. Und da habe ich eine kleine Geschichte erzählt und die hören wir uns jetzt mal kurz an. Ja, mir fällt auch eine persönliche Geschichte ein, die das auch vielleicht untermauert. Also wir hatten einen Chirurgen bei uns im Zentral-OP, der hat Schilddrüsen operiert, der war sehr streng, die Tür durfte nur in Ausnahmefällen aufgemacht werden und zwar mal Schweigen im Saal. Und na, dann musste ich da mal so eine Narkose betreuen und dann fragte ich so nach einer Stunde des Schweigens, läuft denn alles gut gerade? So ganz freundlich, naiv, wie ich halt bin. Und dann guckte er mich an und sagte, das hat mich ja noch keiner gefragt. Vielen Dank der Nachfrage. Und plötzlich wurde aus dem Grummelbär ein niedlicher Panda-Bär.
Naja, ich könnte auch noch eine ganz kleine Geschichte dazu präsentieren. Wir sind ja eigentlich hier unter uns und deswegen kann man das ja so sagen. Also ich war auch, es war ein herzchirurgischer Eingriff, sehr kompliziert und es gab eine ziemliche Auseinandersetzung und dann stand ich mit dem Herzchirurgen dann in der Umkleide, wir beide in Unterhosen und es wurde so dramatisch, dass es hatte nur noch eine Zehntelsekunde gefehlt, dann wären wir uns an die Gurgel gegangen, gegenseitig, ja. Irgendwie haben wir es dann doch noch abgebogen gekriegt, aber es war schon hardcore, das muss man einfach sagen. Und das ist sicher jetzt eine Ausnahmeerscheinung, Entschuldigung, dass du als Laie da dann zuhören musst, ja. Aber jedenfalls... Jedenfalls, das ist wirklich ein, sagen wir mal, sehr exponiertes, schreckliches Beispiel für sowas, aber dass da ein erheblicher Bedarf für Schulung, für Reflexion besteht von beiden Seiten, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
An dieser Stelle fiel mir was ein, was ich neulich mal gelernt habe. Ich war nämlich in Finnland zu einem Vortrag und dort haben die Finnen erklärt, dass manche wichtigen Sitzungen auch in der Sauna stattfinden. Du weißt ja, Finnen sind Sauna-Fans und das wird einfach dann, da wird einfach in der Sauna konferiert, ne? Weil dann alle so entspannt sind, die Stimmung ist gut und das ist ein kulturelles Ding.
Echt? Ist es wirklich so, ja?
Ja, die haben uns Bilder gezeigt, der meinte dann, hier, das ist der Vorstand, die haben sich hier getagt und dann saßen alle in der Sauna mit dem Handtuch und fand ich gut.
Okay, weiß ich jetzt noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber wahrscheinlich, wenn man mit Sauna aufgewachsen ist, dann ist das wahrscheinlich was völlig Normales. Ne?
Einfach mal ausprobieren. So. Hm? Kannst du mal Christoph einladen in eine Sauna?
Okay, dann geht's jetzt weiter. Karin hat sich zu Wort gemeldet.
Das würde ich gern ergänzen. Also erstens mal glaube ich, solche Szenen kommen in Frauenumkleiden nicht vor. Das halten wir mal fest. Und ich komme nochmal auf Joachims Punkt der Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten und mit den Eltern zurück. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Publikation von der Nina Zech aus Regensburg, die wir ja auch schon hier hatten und die auch viel über Kommunikation gesprochen hat. Die haben jetzt mal untersucht, wie ein einstündiges Training sich auswirkt auf das Verhalten der Kinder und auf die Ängstlichkeit der Kinder. Und die konnten, oder auf der, das waren erwachsene Patienten, Entschuldigung, keine Kinder, konnten ganz klar zeigen, dass eine wirklich einfach durchzuführende, strukturierte, einstündige Einführung ins Thema Ängstlichkeit reduziert. Und das wäre jetzt auch mein Appell, wir müssen was dafür tun, damit wir besser werden in der Kommunikation. Wir müssen viel besser noch auf die Anästhesieambulanz, auf die Sprechstunde gucken und vielleicht auch Supervision dort machen. Bisher schicken wir einen nach den anderen da rein, die machen dort die Aufklärung und wir machen überhaupt kein Feedback und gucken uns das auch nicht gut an, was dort gesprochen wird und wie gesprochen wird. Und ich weiß selber als Angehörige von Patienten, wie mächtig Worte sein können, wie stechend Worte sein können und wie zerstörerisch auch diese Worte sein können. Deswegen mein klarer Appell, das nochmal mitzunehmen in unseren Alltag und unsere Kommunikation, gerade bei dieser ersten wichtigen Begegnung zu verbessern.
Heile zuerst mit dem Wort, dann mit dem Gift und dann mit dem Schwert. Ich habe mich sehr gefreut, dass Karin diesen Artikel von Nina erwähnt hat. Ihre Arbeit ist sehr wichtig und das ist sehr schön, dass sie mit ihrer Arbeit zeigen konnte, dass man durch ein kleines Training die Sorgen von Erwachsenen besser handeln kann. Das ist doch fantastisch.
Ja, also eine Stunde ist ja nicht viel, aber es reicht ja ganz häufig, einfach nur sich Dinge bewusst zu machen. Ne? Also mir fällt jetzt ganz spontan ein, allein dieses Phänomen, dass wenn man über Medikationsfehler spricht, das schon reicht, um Medikationsfehler zu reduzieren. Das hat ja Just Kaufmann bewiesen. Und das ist ja genau. Wahrscheinlich der gleiche Mechanismus, der dahinter steckt.
Unsere Worte sind eben Medizin oder ein Wirkmechanismus, haben doch mit Barbara Schmidt ja schon ganz viel besprochen in unserer Superpower-Folge. Aber dann kam noch ein Aspekt von Joachim Meyerhoff rein, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und er hat darüber gesprochen, dass es schon wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man auf das Gegenüber wirkt. Und das ist ja wirklich etwas, womit wir AnästhesistInnen uns gar nicht auseinandersetzen. Aber da ist mir nochmal bewusst geworden, dass das vielleicht sehr wichtig ist.
Ich glaube, das ist ein ganz normaler Teil der Schauspielerausbildung. Ne?
Genau.
Du brauchst da Feedback-Mechanismen, du musst wissen, wie du wirkst. Ne? Ich habe, das fällt mir auch dazu ein, wir haben in Berlin auf gleicher Etage mit einer Schauspielerin gewohnt, auch einer bekannten Schauspielerin, das ist halt bald dieser Kiez dort. Und was immer aufgefallen war, dass wenn man mit ihr geredet hat oder mit ihr gemeinsam irgendwie an der Straße entlang an Schaufenstern vorbeigegangen ist, dass sie immer darauf geachtet hat, wie sie aussieht und wie sie wirkt. Also das war immer so der Blick über die Schulter in den nächsten Spiegel, in die nächste Schaufensterscheibe. Das war wirklich schon sehr auffällig. Aber das steckt wahrscheinlich dann einfach drin, als Schauspieler in sich ständig Feedback zu holen über die Außenwirkung.
Mhm. Ja, das ist ja ihr Kapital quasi, ne?
Ja, richtig, genau.
Aber es ist eben auch vielleicht unser Kapital eben als ÄrztInnen, dass wir einsetzen müssen, bewusster und das können wir vielleicht von Schauspielern tatsächlich lernen. Und das hat Joachim Meyerhoff sehr schön beschrieben. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, mir wäre eigentlich noch ein Punkt, den ich versuchen könnte zu beschreiben, ist, dass sie mich eingeladen haben und dass ich hier lesen durfte. Das kann ja nur der Grund sein, dass ich vielleicht versuche, bestimmte Situationen zu beschreiben und man diese Situation ja mal ganz anders beschreiben könnte. Und dass man, wenn man schreibt, versucht, einer Situation durch die Worte eine andere Tiefe zu geben, eine andere Perspektive zu geben, die Situation anders rahmt. Ja? Und das macht natürlich jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin komplett anders. Und das ist das Besondere. Man könnte wahrscheinlich 20 Anästhesistinnen, Anästhesisten nehmen, eine Operation, und jedes Mal würde sie anders beschrieben werden. Also es gibt sozusagen nicht das eigentliche Erlebnis. Es gibt immer nur Varianten vom Erlebten. Und das ist das, was Sprache vermag. Und ich glaube schon, dass es für jeden Einzelnen wichtig ist, und das kann man vielleicht auf sehr viele Berufe übertragen. Ich habe als Vater von 3 Kindern sehr viel mit Lehrerinnen und Lehrern auch zu tun. Ja, und da ist man ja auch immer erstaunt, dass neben der Kompetenz das, wie man den begegnet und ich mir dann vorstellen muss, mein Kind verbringt so viel Zeit mit denen, dass ich dann auch manchmal denke, um Gottes Willen, also das ist ja Wahnsinn, ja. Jetzt verstehe ich erst, warum dieses Kind da so leidet, weil ich spüre in meinem einstündigen Gespräch, wie kompliziert es ist, mich mit dieser Lehrkraft jetzt auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es natürlich eine Wahrheit, dass jeder von Ihnen, der in unmittelbarem Kontakt ist mit Patienten, Patientinnen, mit Eltern, ganz für sich in seinem Leben als Ärztin, als Arzt auch eine Kommunikationsform entdecken muss. Jeder für sich, so wie man es wahrscheinlich auch zu Hause mit der Partnerin und dem Partner, also so wie es ist als Mensch. Aber das ist ein bisschen komplizierter, finde ich, als man immer so denkt. Weil man immer so denkt, das ist mir ja gegeben, so bin ich halt. Aber irgendwie kommt man mit diesem so bin ich halt, finde ich, gerade wenn es ein Beruf ist, der viel mit Auseinandersetzung mit anderen Menschen zu tun hat, auch schnell an seine Grenzen. Wer bin ich denn? Wie spreche ich denn? Wie überträgt sich denn das, was ich sage, auf den? Weil klar muss es faktenbasiert sein. Das steht ja außer Frage. Die Kompetenz ist erstmal das, was man ja voraussetzen will und muss. Aber was ist es denn, wie ich mich vermittle? Wie komme ich denn rüber? Wie wirke ich denn auf jemanden? Wirke ich so, dass derjenige Vertrauen hat? Wirke ich denn so mit dem, wie ich spreche? Wie meine Stimme ist? Wie ich intoniere? Wie ich schaffe Aufmerksamkeit? Jemandem zuteil werden zu kommen. Ist das denn das überhaupt? Stimmt das denn überhaupt? Stimmt das denn? Weil zum Beispiel als Schauspieler, es ist sehr erstaunlich, dass man Jahre braucht, gerade vielleicht auf einer Bühne, nee, überhaupt würde ich sagen, dass man eine Ahnung davon bekommt, wie man wirkt. Also was da überträgt. Das kann sich völlig anders rüberkommen, als man selber meint. Mhm.
Ja, man selber meint, man ist freundlich, man ist unmittelbar, man hat sich zugewandt. Und für das Gegenüber ist aber überhaupt nicht der Punkt gewesen. Es stimmt einfach gar nicht, sondern es war schnell, unverbindlich und Augen zu und durch. Und da finde ich, das könnte ich als derjenige, der vielleicht hier einen Beitrag leisten könnte, weil ich habe keine Ahnung von Ihrem Fachgebiet, da könnte ich vielleicht sagen, die eigene Wahrnehmung auf das eigene Selbst ist komplett anders oft als die Wahrnehmung von außen auf uns. Ja? Und gerade in dem medizinischen Bereich, wo das mit so einer Überaufmerksamkeit jeden verbunden ist, ja, das ist schwer zu vermitteln, glaube ich, wie hoch die Aufmerksamkeit auf das ist, was mir mitgeteilt wird. Ja, der Satz, ich komme in einer halben Stunde noch mal zu Ihnen, das heißt unendlich viel. Die halbe Stunde heißt nach 30 Minuten, oh Gott. Was heißt das denn eigentlich, dass es erst nach einer Stunde jemand kommt? Also die Übersensibilisierung oder Übersensibilität des im Moment in dieser existenziellen Situation Steckenden auf das, was wir eben schon gesagt haben. Und wie sind diese Begegnungen? Und darum geht auch dieses Buch, was ich geschrieben habe, eben in diesem, mit diesem Schlaganfall. Da ist einfach etwas, was toll ist, wenn das ein höheres Bewusstsein hat.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 8230. Ich wiederhole, 8230. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was wir von den SchauspielerInnen lernen können oder von Künstlern. Aber dann hat mir noch ein neues Fass aufgemacht, Gordon. Da haben wir über Gemeinsamkeiten gesprochen, die wir haben. Wie hast du das gemeint?
Naja, Achim Mehler hatte ja eben diesen Vortrag, den wir als Grundlage für die Struktur verwendet haben. Und ein Teil dieses Vortrags war Langeweile. Da denkt man natürlich auch an so ein Schauspielerleben vom Großen, ja, zwischen zwei Engagements, wo vielleicht in der Zwischenzeit nicht viel beruflich passiert. Oder auch eben, und das hat Joachim Meyerhoff schon rausgearbeitet, im Kleinen während einer Aufführung. Ja, da hat er uns eine nette Geschichte zu erzählt und die hören wir uns jetzt einfach mal an.
Den Spruch, den wir alle kennen, der unser Berufsbild auch vielleicht ganz gut beschreibt: Anästhesie sind Hours of Boredom, Minutes of Thrill and Seconds of Terror. Das gibt's doch bestimmt in deinem Berufsbild auch, oder?
Gott sei Dank geht's halt nicht um Leben und Tod. Also wenn die, das stelle ich mir oft vor oder hab's mir oft vorgestellt im Theater, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute sauer sind oder es einfach nur schlecht war. Aber das ist natürlich, Gott sei Dank, ich bin auch jetzt, wenn ich es ausspreche, merke ich auch sofort wieder, also die wirkliche existenzielle Situation gibt es für mich auf der Bühne natürlich schon, weil ich mit diesen Dingen konfrontiert bin, aber sie hat nie diese Auswirkung. Aber klar, es gibt, Gott sei Dank bin ich nicht mehr ganz so in der Situation, wenn die Rollen größer werden, reduziert sich die Langeweile. Aber früher gab es natürlich auch. Einmal habe ich eine Rolle gespielt in Kassel. Trauer muss Elektra tragen. Das dauert irgendwie 5 Stunden und ich war einmal ganz am Anfang dran und einmal ganz am Ende. Und dazwischen hat man 4 Stunden Todeslangeweile in der Garderobe. Und damals wollte ich mit dem Beruf aufhören in Kassel und habe mich nach dem ersten Auftritt, weil ich so erniedrigend fand, in den ICE gesetzt und wollte wegfahren und bin nie wiederkommen, bin aber nur bis Göttingen gekommen. Dann hatte ich solche Gewissensbisse, dass ich wieder zurückgefahren bin und keiner hat es natürlich gewusst, was ich in diesen 3,5 Stunden für ein Drama durchgemacht habe. Und dann bin ich wieder brav aufgetreten. Aber klar, in dem Moment, wo man gefordert ist, muss man da sein. Muss man da sein, ja? Und dazwischen liegt man in der Garderobe und denkt, oh Gott, ich schlafe ein, ich hole mir noch was zu essen. Oder was ich von vielen Kollegen kenne, dass ein schlimmer Moment ist, wenn man denkt, das erste Bier darf man jetzt schon trinken. Man ist ja nur noch 5 Minuten dran am Ende. Das habe ich zum Beispiel nie in meinem Leben gemacht, dass nicht bis ganz zum Ende der Vorstellung ich gedacht habe, das ist nicht mehr wichtig. Aber dieses Dann-Dasein im Moment kenne ich sehr.
Weißt du was, die Krönung davon habe ich mehrmals beobachtet, sind Triangelspieler im Symphonieorchester.
Das ist ähnlich, ja. Das ist ein gutes Beispiel.
Kannst du das sehr schön beobachten. Die sitzen dann da und dann sind sie ganz in sich gekehrt. Plötzlich stehen sie auf und machen einmal Pling und dann setzen sie sich wieder hin. Und das musst du aber erstmal zeitlich hinkriegen, dass du nicht einschläfst und dass du das im richtigen Moment Pling machst. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das ist das beste Beispiel für jemanden, der ja, der einfach fokussiert bleibt. Ne?
Die Parallelen zur Anästhesie sind ja evident. Wir haben ja auch manchmal eine OP, die total lange dauert. Da passiert chirurgisch wenig und auch eben anästhesiologisch. Und ich glaube, das sind die Hours of Boring, oder?
Ja, und das ist genau das, was sowohl Joachim Mayrhoff als auch Christoph Eich hier auf den Punkt gebracht haben. In dem Moment, in dem man gefordert wird, muss man da sein. Man muss fokussiert bleiben. Ne? Und das würde ich genauso unterschreiben, dass das eine ganz klare Gemeinsamkeit unserer Berufe ist.
Mhm. Was machst du denn dagegen? Was sind deine Rezepte, deine persönlichen Rezepte dagegen?
Naja, also wie man, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Du erinnerst dich an Mental Stimulation.
Oh ja, ich erinnere mich
Mental
sehr gut.
Mental Stimulation. Du hast auch dieses Schneidebrett immer noch, ne? Dieses Frankfurter Brett, auf dem Mental Stimulation draufsteht.
Und das zaubert mir jedes Mal ein Lächeln auf meine Lippen.
Ja, das war mein Geburtstagsgeschenk. Und ja, tatsächlich ist das etwas, besonders jetzt, nachdem ich ja den Arbeitgeber gewechselt habe, ich wieder vermehrt mache, dass ich mir einfach wirklich überlege, wenn jetzt das passiert, was ist Plan A, was ist Plan B, welche Telefonnummern rufe ich an, wo liegt das und das, wie komme ich jetzt an das und das und so. Ne? Mhm. Also einfach die Plan A, Plan B, Plan C durchtrainieren und das hilft mir, fokussiert zu bleiben.
Mhm.
Machst du auch noch, oder?
Mache ich auch noch und manchmal mache ich es auch wirklich. Also ich gehe zum BGA-Gerät, mache dann die BGA, ich hole nochmal die Konserven aus dem Kühlschrank. Also ich mache auch wirklich so ganz banale Dinge. Einfach.
Also du bist nicht so oft im Saal, wenn du
eine Kurse genau. machst oder was? Ab und zu bin ich auch wieder im Saal. Aber das gibt mir natürlich einmal die körperliche Aktivität, aber auf der anderen Seite ist es auch mal gut zu wissen, wie sind die Prozesse, genau aus dem Grund, die du gerade genannt hast. Ne? Wie war nochmal die Nummer? Ruf doch jetzt mal selber da an, druck doch mal die Etiketten aus und so weiter und so fort.
Ja.
Das sind wichtige Punkte.
Du glaubst ja nicht, wie viel man wieder von null anfängt, wenn man in ein neues Haus geht. Ne? Neues
Doch, glaube ich sofort.
Neue Strukturen, eben neue Telefonnummern, eben sowas Banales wie Etiketten ausdrucken. Und das Allerkomplizierteste, wirklich Passierschein A38 von Asterix, vielleicht die Älteren unter euch erinnern sich möglicherweise, das ist im Kinderkrankenhaus auf der Bult die Transfusion. Ja? Denn die EKs, das Blut und Blutprodukte, kommen aus der Hochschule, aus der Medizinischen Hochschule Hannover. Und überhaupt die Anforderungen dort auszulösen, dass das Zeug dann irgendwann bei dir ist, dann die Dokumentation und dann geht das eine in die Akte und das andere geht wieder zurück. Und also das ist wirklich so komplex. Man hat richtig eine Checkliste dafür, weil ohne das würde gar keine Transfusion auch nur ansatzweise richtig durchgeführt werden. Und das fordert mich nach wie vor, ja, weil es im Kinderkrankenhaus auch nicht so häufig vorkommt, ja. Also ja. Und dafür sind solche Mental Simulation Episoden oder Phasen echt gut.
Ja. Entdeckt habe ich auch neu für mich die Lehre. Da gehe ich immer aktiv mal so rein in ein OP und trage die jungen Kolleginnen zu einem Thema, was sie gerade in ihrem Saal behandeln. Also wenn zum Beispiel ein Kollege eine Regionalanästhesie gemacht hat, dann frage ich ihn, was würdest du jetzt machen, wenn du einen Last hast, eine lokale Anästhetika-Intoxikation. Also einfach sich Zeit nehmen, um über ein Thema zu sprechen, was vielleicht seltener vorkommt. Fordert natürlich auch mich. Ich bereite mich dann manchmal vor, wenn ich nicht so sattelfest bin. Aber es ist auch gut, wenn man zusammen dann trägt, was man so gemeinsam weiß. Und das ist ja auch immer eine Stimulation.
Ja, tatsächlich. Und es hilft eben auch, und da sind wir bei dem anderen Stichwort, Leidenschaft, leidenschaftlich zu bleiben. Also ich finde es immer total toll, wenn man mal etwas beibringt und dann kommen ständig Fragen und es wird immer mehr nachgefragt. Und dann wird gefragt, aber wie ist denn das so und so? Also wenn da sich so eine Dynamik entwickelt und ich merke, das Gegenüber hat da Bock drauf. Ne? Ja. Also das sind immer ganz wunderbare Momente, wenn ich das Gefühl habe, das hat jetzt einen Impact. Ja? Da wird mir so richtig gespiegelt, da habe ich Bock drauf und gib mir mehr. So und Das sind auch Tage, da gehe ich ganz beschwingt nach Hause, weil ich die dann wirklich als sehr ergiebig im Nachhinein empfinde.
Mhm. Ja, verstehe ich, was du meinst. Ein Trick, den ich noch habe, das ist so eine Fortbildung, wie zum Beispiel eben Zelle. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt das Gefühl, wenn man auf einen Kongress fährt, dann nach Hause fährt und dann wieder in den Alltag kommt, denkt man sich, boah, jetzt mache ich alles richtig, jetzt wird alles toll, was ich mache. Man trägt so eine positive Energie mit und vielleicht wendet man neue Sachen an, die man gehört hat oder man ist so bestätigt in dem, was man immer gemacht hat und das ist sehr schön und deshalb ist das auch ein Mittel, finde ich, um dieser Langeweile zu entkommen, Fortbildungen selber zu konsumieren.
Was ich dieses Mal ganz besonders hatte, und das ist vielleicht ein bisschen off-topic, passt jetzt nicht so 100% hier rein, sind die Expertenrunden nach den Vorträgen, wo dann das Auditorium Fragen stellt. Und es ist wirklich ziemlich häufig vorgekommen, dass Armin und ich uns angeguckt haben und gegrinst haben, weil wir diese Frage schon im Podcast bearbeitet und beantwortet haben. Und unser geflügeltes Wort geworden ist, ja, oder du hörst einfach Armin und Gordon. Soll jetzt nicht arrogant klingen, aber es war wirklich schon witzig. Und dann merkt man so die Entwicklung. Ne? Am Anfang gab es diese Momente gar nicht. Und jetzt muss man sagen, so 3-4 Momente, wo auch dann die Experten so ein bisschen in Schlingern geraten sind und wir uns das aber mit unseren Experten hier schon mal erarbeitet hatten. Ja, muss ich sagen, das hat auch irgendwie ein bisschen stolz gemacht, oder?
Absolut, ja. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, wie ich mich immer ablenke, aber für den Patienten ablenke. Es macht ja keinen Sinn, nur Candy Crush zu spielen.
Wäre aber eine Lösung.
Wäre eine Lösung, aber ich glaube, da ist man nicht so fokussiert. Aber um im Fokus zu bleiben und sich trotzdem abzulenken, kann man halt sich mit den Chirurgen austauschen. Das haben wir vorhin ja auch schon gesagt, den Grummelbären zum Pandabären machen. Und wirklich interessiert zu fragen, wie geht's euch da, wie steht es um die OP, wie kommt die voran, was sind die nächsten Schritte, auch mal mitdenken, was macht der Chirurg, das hilft ja uns auch zu antizipieren, was sind denn für uns dann die nächsten Schritte, wie lange dauert die OP wirklich, das ist so auch wertschätzend gegenüber den Patienten.
Ja, oder was natürlich auch noch hilft, wenn man ein bisschen Zeit hat, einfach mal so einen Schritt zurückzugehen und so sich einfach anzuschauen, was da so passiert. Und sich so die Prozesse anzuschauen und sich so Gedanken zu machen, ob das alles so vernünftig ist oder ob man da vielleicht noch was optimieren könnte zum Beispiel. Ja, das kann man ja auch machen. Also da kann man gucken, ob man irgendwie seine Abläufe vielleicht optimiert.
Na schön, da haben wir mal so ein paar Sachen. Vielleicht inspirieren ja unsere Ideen euch und vielleicht habt ihr auch Ideen, die ihr habt oder Rezepte, die ihr uns vielleicht schreibt. Da würden wir uns sehr darüber freuen.
Ja, Armin und Gordon, der Podcast gegen Langeweile im UK.
Das auf jeden Fall.
Aber wir haben dann in der Session auch über Leidenschaft gesprochen und über Magie. Achim Mehler hatte uns im Vorfeld gesagt, dass er so seine Leidenschaft und Magie in gewissen Momenten während einer Narkose empfindet. Und einen ganz besonders magischen Moment empfindet er im Aufwachraum, wenn Kinder so auf der Narkose aufwachen und sich so orientieren wieder. Und so, das findet er halt magisch. Fehlt mir so ein bisschen der Bezug, weil ich das in der Regel nicht erlebe, weil die Kinder bei uns auf der Station aufwachen. Ne? Die müssen halt wirklich nur so ein bisschen eine spontane Bewegung zeigen und so eine minimale Wachheit, bis sie verlegt werden.
Ich kenne das genauso wie du, dass man die Kinder schlafend abgibt, dann geht man wieder in den Saal, kümmert sich um das nächste Kind und wenn man mit dem rausfährt, ist das erste Kind schon wieder weg, sodass es gar nicht so ein Feedback gibt. Ich glaube, bei ihm war das anders, weil der halt ambulante Anästhesie gemacht hat, da ist der Durchsatz halt viel höher und da sieht er die Kinder auch nachträglich.
Genau. Und er hatte uns ein Bild mitgebracht von einem kleinen Jungen, der nach der Narkose im Aufwachraum gerade wieder aufwachte und wir hatten ihn danach gefragt, was er jetzt an diesem Bild für Magie erkennt und was ihm dabei wichtig ist. Und das hat er gesagt.
Naja, dieses Bild habe ich ausgesucht, um eben auch die Situation zu beschreiben, wie es uns manchmal geht. Du hast eine lange OP und dann passiert nicht viel und so weiter und so fort. Und dann habe ich ein Buch gelesen von einem meiner Lieblingsautoren, neben dir, kleiner Spaß, Yalom heißt der. Irving Yalom, ich weiß nicht, wer den kennt, der hat die Rote Couch geschrieben oder die Schopenhauer-Kur oder er hat geschrieben und Nietzsche weinte. Und dieses Buch hat mich sehr fasziniert und da habe ich einen Artikel drin gefunden, der mir einen Raum eröffnet hat, der sozusagen, den ich gleich ansprechen werde und den kurzen Artikel aus diesem Buch hat Joachim Meyerhoff bereit erklärt, sich zu lesen.
Ja, es ist, sind ganz kleine, ein paar Zeilen. Ohne Magie kann man nicht leben. Leidenschaft und Magie. Ein Leben ohne Leidenschaft, wer vermöchte es zu ertragen? Ich fragte einmal eine Hebamme nach der Quelle ihrer Leidenschaft. Sie erklärte, sie entspringe dem winzigen Augenblick zwischen dem Hochnehmen eines neugeborenen Säuglings und dem ersten Schrei. Sie erfahre ein ums andere Mal eine Erneuerung, wenn sie in dieses Mysterium eintauche. Den Moment, welcher den Bogen schlägt zwischen Leben und Nichts.
Ja. Ja, und dieser Aspekt der Magie und Leidenschaft, dann habe ich überlegt, wo finde ich das in meinem Beruf? Ich war damals in der Praxis und da ging es zum Teil schon auch sehr langweilig her. Und da fiel mir dann ein, dieser Moment des Aufwachens der Kinder im Aufwachraum. Und da habe ich ein Bild mitgebracht, den finde ich nach wie vor einfach magisch. Also ich meine, wer von euch selber Kinder hat und die beobachtet, wenn die dann aufwachen mit dem verschlafenen Blick und um sich schauend, wo bin ich denn hier gelandet, was passiert hier? Und so viel mehr in der Narkose, wo ja noch das Erinnerungsvermögen ja gar nicht mehr vorhanden ist in dem Sinn, wo sie sich erstmal orientieren müssen. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann versucht habe, so oft als möglich bei diesem Zustand dabei zu sein, wenn die Kinder wach waren und die Eltern ihn in den Arm genommen haben.
Darf ich da eine kleine Anekdote aus Stuttgart dazu erzählen? Christoph Eberius, du hast die mal erzählt und es ist eine, finde ich, der magischsten Geschichten in der Kinderanästhesie. Die Stuttgarter haben ganz früh angefangen im Olga-Hospital Larynxmasken einzusetzen bei HNO-Operationen und dann die Kinder mit der Larynxmaske spontan atmend in den Aufwachraum zu bringen. Und es lagen augenscheinlich ein paar Kinder mit Larynxmaske im Aufwachraum, haben noch geschlafen, ein Kind ist aufgewacht, hat sich die Larynxmaske rausgezogen, hat sich umgeguckt und hat versucht, die Larynxmaske sich wieder reinzuschieben. Was ich glaube, auch die Magie des Aufwachens sehr schön beschreibt.
Das war eine schöne Geschichte von Karin bzw. Christoph. Das ist echt süß, dass dann nicht das Kind diesen Schnuller wieder in den Mund gesteckt hat. So ticken Kinder, ja, oder?
Perfektes Aufwachen. Zurück zur Zelle. Wir saßen jetzt dort und starrten immer noch auf dieses Bild von diesem aufwachenden Kind im Aufwachraum, das Achimela mitgebracht hatte und sich auch überlegt hat, das mit Musik zu untermalen. Denn nachdem Joachim Meyerhoff uns ja ausgeschlagen hat, dieses Bild poetisch darzustellen, sind wir zu dem Fazit gekommen, wo Worte fehlen, spricht die Musik.
In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich auch mehr mit dem Musikpart eigentlich identifiziert. Wie du ja vielleicht weißt, Gordon, habe ich mal Gitarre gespielt und irgendwie ist so Musik für mich sehr wichtig. Ich höre sehr gerne Musik, ich gehe gerne auf Konzerte und ich habe tatsächlich viele Parallelen zwischen Musikern gesehen zu uns Kinderanästhesisten, also eher noch als zur Literatur. Und das offensichtlichste Beispiel, was mir da einfällt, ist, dass wir Musiker oder das Musiker allgemein ja so viel mit dem Takt arbeiten, ne? Und das ist ja etwas, was man viel im Blut haben muss. Und ich erinnere mich an die Unterrichtsstunden bei meinem Gitarrenlehrer Sven Arne, der mit mir mal das Metronom bedient hat und da meinte, mach mal unterschiedliche Beats rein, mal 70er Frequenz, mal eine 73er Frequenz, mal eine 67er Frequenz. Und spiel mal mit diesen ganzen verschiedenen Frequenzen. Und das hat mich aber trainiert dahingehend, dass ich eben auch so kleine Nuancen höre. Und das kennst du ja auch sicherlich gut aus dem OP.
Du meinst die Herzfrequenz jetzt, ja?
So von, ja, genau.
120 auf 125, dass du das hören kannst jetzt deswegen. Ja?
Richtig, genau. Oder auch andersrum, wenn es schneller wird, dass du merkst, oh, jetzt muss ich wieder ein Opiat nachgeben.
Auf jeden Fall ist es ein Talent, das man entweder hat oder nicht hat und was man vielleicht auch erwerben kann, wenn man musikalisch tätig ist und dann geht das einher. Ne? Dann kann man das sozusagen auch mit nutzen für seinen Beruf. Ja, verstehe ich schon.
Spielst du eigentlich ein Instrument?
Ich habe mal Klavier gespielt. Da habe ich leider vor langer Zeit mit aufgehört. Aber jetzt in dem neuen Haus werden wir bald wieder ein Klavier haben und ich denke, dass ich dann wieder anfangen werde. Ich habe auch nur noch 80%. Ich habe ein bisschen mehr Freizeit jetzt. Dann kann ich meine Freizeit mit Klavierstunden füllen. Um jetzt nach Celle zurückzukommen, wir sitzen immer noch da und starren auf dieses Bild von diesem kleinen süßen Jungen, der gerade aus einer Narkose aufwacht. Und Achimela hatte dieses Bild hinterlegt mit einem klassischen Lied, nämlich mit der Ouvertüre zur Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart, einer der meistgespielten Opern der Welt, muss man sagen. Und hat dann anhand dieser Musik seine Gedanken uns mitgeteilt. Und die fand ich spannend.
Die erste Phase der Ouvertüre und dieses Drama, was da drin steckt. Und dann wird es aber etwas ruhiger, gelassener. Aber dieses Thema kommt immer wieder in der ganzen Oper. Dramatisch wird das wiederholt, das Thema bis hin zum bitteren Ende. Der arme Kerl, was heißt der arme Kerl, er entscheidet sich selbst dann in die Hölle zu gehen. Er hat so viele Frauen verführt. Naja, so ist es halt. Aber dieses Thema, das kommt eben immer wieder. Und mich hat es daran erinnert, dass wenn wir diese sogenannte Stormy Induction Situation haben, Runaway Child, was passt dann denn dazu? Stormy Induction. Wenn man das einmal erlebt hat und dann weiß, und da gibt es eben auch gute Literatur dazu, dass diese Kinder gehäuft immer in der Narkose Probleme kriegen, in vielfältiger Hinsicht, dass die gehäufte Emerge-Delir-Situation haben und dann am Ende auch die Inzidenz ist höher auf sogenannte Verhaltensauffälligkeiten postoperativ haben. Verhaltensänderungen, die Behavioral Changes, die sehr dramatisch sein können. Und ich weiß nicht, es gibt so gut wie keine, verbessert mich, wenn ihr da bessere Informationen habt, es gibt im deutschen Schrifttum so gut wie keine Literatur dazu oder keine Informationen dazu. Das hängt einfach damit zusammen, dass die, die Arbeiten schreiben, die haben wahrscheinlich, kommen eher von der Uni und haben nicht so sehr den Griff mehr postoperativ oder die Kinder kommen postoperativ nicht so sehr zu euch. Bei mir in der Praxis war es so, da saßen die zwei Chirurgen in einem Zimmer und ich daneben und wenn die Eltern mit den Kindern, die solche Auffälligkeiten hatten, also so Beispiel, dass die nachts Albträume hatten, dass sie in der Schule Probleme hatten, dass sie wieder eingenässt hatten, wenn die schon mal trocken waren, alle diese Phasen hatten und die Eltern sehr beunruhigt waren, dass die Chirurgen dir gleich gesagt haben, da sitzt der Anästhesist, geht zu dem. Ja. Und ich musste, ich saß als armer Kerl da und musste denen das erklären. Aber ich habe mich dann informiert und im englischsprachigen Schrifttum gibt es da dort eine ganze Menge Hinweise. Das gibt es eben gehäuft nach diesen Situationen, die ich gerade beschrieben habe. Aber die gute Nachricht ist, das ist in den meisten Fällen rückläufig. Ganz selten, dass es mal über Monate geht. Meistens ist es nur ein, zwei Wochen. Aber die Eltern waren sehr beruhigt, wenn ich denen das erklärt habe. Ja. Und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Wenn sowas ist und ihr damit konfrontiert seid, sagt den Eltern, ja, das gibt es. Was der genaue Grund dafür ist, weiß man nicht, aber es ist regredient und es bildet sich zurück und sie müssen sich keine Sorgen machen. Das habe ich so gesagt, weil ich dieses Thema von Don Giovanni gehört habe, was immer wieder da aufploppte, das hat mich einfach an diese Situation erinnert.
Ich fand den Bogen spannend, den Achim geschlagen hat. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, von einer Ouvertüre auf die Stormy Induction zu kommen. Das war sehr philosophisch von meinem Empfinden, aber ja. Ich verstehe sie. Ich verstehe, was er meinte. Also ich kann das schon nachvollziehen. Diese wiederholenden Elemente, immer wieder kommt das vor, dass Kinder ja auch unruhig einschlafen.
Tatsächlich ist es halt auch schicksalshaft manchmal. Manche Einleitungen sind unruhig. Und ich glaube nicht, dass man jedes Kind immer 100% abholen kann. Das geht halt einfach nicht. Ne? Muss man einfach ehrlicherweise mal so formulieren. Da gibt es tausend Gründe, Sprachbarrieren oder eben eine Übertragung der Angst durch die Eltern auf das Kind. Das sind so Dinge, da ist man dann auch ein bisschen machtlos. Ne? Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Ich habe ja die Dritteltheorie. Ne? Es gibt so ein Drittel der Kinder, das super entspannt ist. Da kannst du machen, was du willst, die kriegst du nicht kaputt. Die sind einfach immer gut gelaunt. Dann gibt es ein Drittel, das ist immer so immer schlecht gelaunt. Also die haben halt schlechte Vorerfahrungen und alles das, was du gerade gesagt hast, Sprachbarriere und so weiter. Und dann gibt es dieses Drittel dazwischen, um das wir uns kümmern müssen. Die können in die eine oder die andere Richtung springen. Und wenn wir sie richtig behandeln, dann können wir sie für uns gewinnen. Also da ist wirklich dann die Kompetenz gefragt.
Ich muss gerade denken, gut gelaunten Kinder kriegst du nicht kaputt.
Gibt doch so Strahlemänner, Kinder, oder? Findest du nicht?
Kriegst du nicht kaputt. Ja, na klar, die gibt es. Die sind wirklich dankbar. Ja. Ne? Das sind so Anfängerkinder.
Spannend fand ich auch, dass er von der Literatur gesprochen hat, der postoperativen Verhaltensänderungen. Ja, die gibt es, aber es gibt gar nicht so viele Literatur dazu. Ich habe auch nochmal nachgeschaut und die meisten Referenzen befinden sich in der Leitlinie zum postoperativen Delir von Sharp Gamari. Und die wird ja auch gerade überarbeitet von Jan Klages. Und dort bezieht sich die Literatur auf Studien von so 1998, 2005 und so weiter. Also wirklich, das ist über 20 Jahre her in Amerika erhoben. Und ich habe auch nochmal recherchiert, was gibt es denn jetzt an aktueller Literatur? Und tatsächlich gibt es da gar nichts. Also wir wissen wirklich erschreckend wenig, wie es den Kindern danach geht. Und du hast es vorhin als Qualitätsmarker genommen. So, die Leute sollen uns mal beurteilen, wie war es denn für die und wie haben die es empfunden, dass wir so ein Gespräch suchen. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir auch noch mehr die Kerbe einschlagen.
Na klar, wir müssen das reflektieren, sozusagen unsere Außenwirkung, nicht unsere Außenwirkung als Menschen, sondern die Außenwirkung unserer Arbeit. Wie wird die wahrgenommen und wo wird Kritik angebracht? Das kann man ja auch wirklich ganz konstruktiv dann nutzen und sich dann überlegen, ja, da kann ich medizinisch wirklich besser werden. Oder, naja, das ist irgendwie eine Wahrnehmung der Eltern, das hat aber jetzt es ist nicht fundiert, dann versuche ich das nach außen das nächste Mal vielleicht anders zu übermitteln. Also einfach sich selbst im Kontext, Kommunikationskontext mit den Eltern sich zu optimieren. Und dafür brauchst du Feedback. Und das ist natürlich genau das. Ne? Das holt man sich dann fast operativ.
Ja, ist aber auch ein ganz relevanter Outcome-Measure. Ne? Also das ist ja auch relevant für die Familien, wenn wir eine schlechte Narkose gemacht haben und dann die Eltern eine Woche lang nicht zur Arbeit gehen können, weil das Kind die ganze Zeit am Durchdrehen ist. Das ist ja wirklich was ganz Relevantes, was Hartes. Und das Problem ist ja, das, was wir nicht erfassen, das sehen wir nicht und das können wir auch nicht dann verbessern. Also auf dem Niveau bewegt sich gerade unser Wissensstand und das ist erschreckend oder schade eigentlich.
Ja, aber das ist ja genau diese Forschung über PREMs und PROMs, über die wir ja eigentlich im Großen sprechen wollten. Ne? Patient-Related Experience Meshes. Also das ist tatsächlich ganz klar das, was die Patienten uns berichten oder die Eltern, wie sie die Behandlung im Krankenhaus wahrgenommen haben. Ja? Und genau, und das ist das, was Britta Regli von Ungarn Sternberg aus Perth angestoßen hat, eben den Fokus genau darauf zu setzen. Das ist ein wirklich innovativer und ich denke ein wegweisender Ansatz, um die Qualität nicht nur medizinisch, sondern die Gesamtqualität des Prozesses medizinische Behandlung im Krankenhaus zu verbessern, meiner Ansicht.
Absolut, genau so ist es.
So, und dann waren wir am Ende mit unserer Session. Es hat wirklich echt viel Spaß gemacht und es war auch mega aufregend. Also dieses, die Herausforderung, die Lesung inhaltlich irgendwie auf Kinderanästhesie zu beziehen, hat uns wirklich gefordert. Aber ich denke, das ist uns allen mit der Hilfe von Achim und seinem Vortrag doch am Ende ganz gut gelungen. Es war vor allen Dingen unterhaltsam, das wurde uns jedenfalls so gespiegelt und das wollten wir erreichen. Es sollte ja so eine Feel-Good-Session sein. Ne? So inhaltlich wurde ja im Rest des Symposiums viel vermittelt und das sollte jetzt einfach mal so ein bisschen so laissez-faire uns entspannen lassen. Ja, so habe ich jedenfalls den Auftrag verstanden.
Ich auch. Trotzdem wollten wir ein bisschen was rausholen, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn ich das mal so zusammenfassen würde, was sind denn die Punkte, die wir von Künstlern mitnehmen können, dann würde ich sagen, nach diesem Interview oder nach dieser Talkshow ist es einmal, dass wir einen Perspektivwechsel machen. Also wir sollten das Bild hinter dem Bild betrachten. Das ist ein Mechanismus der Ausstrahlung von Empathie. Wir sollen das Kind als Ganzes und die Familie verstehen. Aus welchem Kontext kommt das Kind? Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt war unsere Sprache. Unsere Sprache ist ein wichtiges und mächtiges Werkzeug und wir sollten unsere Sprache bewusst einsetzen. Das hat uns Joachim auch beigebracht. Und noch darüber hinaus sollten wir prüfen, wie unsere Werkzeuge wirken. Also haben wir einen Schraubenzieher oder einen Hammer in der Hand, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Wie wirken wir auf die anderen? Das ist auch ganz wichtig. Und das ist das, wo ich am meisten, glaube ich, was mitgenommen habe, dass ich nochmal bewusst mir überlege, bin ich eigentlich der für den anderen gegenüber, der ich eigentlich sein möchte?
Wenn du selber glaubst, dass du das, wer du bist, ja, bist,
genau.
Das, nimmt der andere das genauso wahr.
Ja. Richtig. Und davon sind ja viele Frauen auch betroffen, ne? Dass die Ärztinnen ein Aufklärungsgespräch machen und dann hört man ja nicht selten als Frau, wann kommt denn jetzt der Arzt?
Ja.
Und das Letzte, da hast du auch noch ganz viel zu gesagt, ist, dass wir uns Feedback holen, wie es eben Schauspieler machen, die sich ja ständig evaluieren und im Spotlight stehen. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, dass man sich immer dosiert, evaluiert.
Genau, das Unbewusste bewusst machen, das wäre mir noch etwas, was mir hängen geblieben ist, was ja eben Schauspieler machen, beobachten, das Unbewusste bewusst machen und genau, und das Feedback von außen einzuholen.
Super.
Und musikalisch bleiben.
Ja, unbedingt. Wo man singt, da lass dich nieder, schlechte Menschen kennen keine Lieder.
Und abschließend wollten wir aber Joachim Meyerhoff nochmal das Wort erteilen und haben ihm so ganz offen gefragt, ob er noch eine Idee hat, was wir von SchauspielerInnen und SchriftstellerInnen lernen können. Und das war seine Antwort.
Joachim, wir würden gerne dir noch die letzten Worte dieser Session überlassen. Gibt es noch etwas, was dir so spontan in den Sinn käme, was wir in der Medizin, ich will jetzt gar nicht so speziell Kinderanästhesie sagen, von euch SchauspielerInnen und SchriftstellerInnen lernen können?
Nein, ich habe, glaube ich, mit den beiden Dingen, die mir sehr am Herzen lagen, die zu sagen, eigentlich das schon gesagt. Also bei mir als Schriftsteller hat es noch viel länger gedauert, bis ich das, man nennt das in der Schriftstellerei so, man findet seine eigene Stimme, ne, seinen eigenen Ton. Und das ist ja schon ein interessanter Punkt. Also im wissenschaftlichen Bereich hat man natürlich das, was man kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es geht ja noch um eins mehr. Es geht schon darum, seinen eigenen Weg damit zu finden. Und ich habe sehr lange gebraucht, zum Beispiel in der Schriftstellerei. Ich habe erst wegen einer schweren Legasthenie, ich habe sehr lange gebraucht, meinen eigenen Weg zu finden ins Schreiben. Also von Anfang 40. Und ich habe aber das Gefühl, eigentlich ist das in jedem Beruf so, dass man neben der Kompetenz ja noch seinen ganz eigenen, ureigenen Weg finden muss. Und da habe ich eben schon drüber gesprochen, über das, wie ist denn die ureigene Kommunikation? Wie wendet man das eigene Fachwissen mit seiner eigenen Biografie im Einklang, mit seinen eigenen Lebensverhältnissen an? Also das wäre es ein bisschen, mir vielleicht auch ein bisschen jetzt, dass ich denke, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, das zu sagen. Aber es ist, darum geht es dann schon. Was ist denn der ganz eigene Weg damit, mit dem, was man da versucht? Und was ist der eigene Anspruch, den man hat? Und was tut man dafür, dass man den umsetzen kann? Und wenn man das sozusagen mit Kontenance und Flexibilität zusammenbekommt, dann ist man, glaube ich, irgendwie da auf einer guten Suche. Aber das in so einem Beruf, wie den Sie gewählt haben, wo man so ununterbrochen irgendwie versuchen, es gut zu machen, ja, dann das braucht schon auch irgendwie eine, habe ich das Gefühl, so ein, ja, man muss schon gut aufgestellt sein dafür, was man da versucht.
Vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort, Joachim Meyerhoff.
Ach Mensch, Gordon, das war doch eine schöne Session. Wir haben es ja schon angedeutet, wir haben das Thema der Musik etwas ausgeblendet, weil wir dazu keine Zeit hatten. Aber naja, vielleicht machen wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder irgendwann anders eine Session zum Thema, was wir von Musikern lernen können. Und dann laden wir uns Axel Bosse ein. Also da wäre ich auf jeden Fall gerne dabei.
In unserem Outro kündigen wir üblicherweise die nächsten Fortbildungen an. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Knirsch, neues Jahr, viele Termine stehen noch nicht fest, aber was wir sagen können, ist Folgendes. Der nächste AINS-to-go-Termin ist am 12. Januar von 17.15 Uhr bis 20 Uhr. Es geht um Lokalanästhetika, rückenmarksnahe Anästhesietechniken, um Low-Flow-Anästhesie, Inhalationsanästhetika und es geht um die Grundlagen der Kinderanästhesie. Möglicherweise sind unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer hier ein bisschen unterfordert, aber guckt trotzdem rein, es ist immer eine sehr lohnenswerte Angelegenheit.
Außerdem finden noch die Regionaltagungen statt. Viele sind schon gelaufen, aber im neuen Jahr 2026 gibt es noch zwei. Und zwar die 37. Norddeutschen Anästhesietage, diesmal das erste Mal im Januar und in Lübeck. Und dann gibt es noch die Westdeutschen Anästhesietage vom 21. bis 22. Februar in Bonn, bei Papa zu Hause.
Bei Papa zu Hause. Nicht verpassen dürft ihr die 13. Kindernotfalltage 2026 in Garmisch-Partenkirchen. Die sind ja wirklich viral gegangen in den letzten Jahren und immer eine sehr beliebte Veranstaltung von unseren lieben Kolleginnen und Kolleginnen aus München und Tübingen. Und die finden vom 29. bis zum 31.01.2026 statt.
Weitere Veranstaltungen machen wir dann bei der nächsten Folge. An dieser Stelle möchten wir noch eine Podcast-Empfehlung abgeben, und zwar von den Kinderurologen. Die haben eine Folge rausgebracht, Folge 4, und die geht über Kinderanästhesie. Und es war kein geringerer Gast dort als Dr. Gregor Badelt. Und das war uns ein besonderes Anliegen, diesen Podcast zu promoten, denn Gregor hat ja nicht nur uns das ein Interview gegeben, sondern anscheinend auch den Kinderurologen seinen Support und seine Kompetenz angeboten. Und wir fördern gerne Kollegen und Kolleginnen, die gerade ein Projekt aufbauen. Und deshalb hört doch mal rein. Wir verlinken euch den Podcast in unseren Shownotes.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 1525. Ich wiederhole 1525. Um den Ausblick zu vervollständigen, hier der Hinweis auf die nächste Folge. Die kommt nämlich schon in einer Woche heraus und es ist eine Crossover-Folge wie jedes Jahr im Januar mit den Expertise-Piraten.
Ja, wir gratulieren den Expertise-Piraten zu 1 Million Downloads.
Wir sprechen mit Kai und Georgia über 4 Fälle, in die wir euch einbeziehen. Denn wir haben diese 4 Fälle so als Quiz gestaltet und ihr dürft uns von Schritt zu Schritt durch diese Fälle begleiten und euch eure eigenen Gedanken dazu machen. Und vielleicht liegt ihr richtig, vielleicht auch nicht. Und vielleicht lernt ihr etwas dazu.
Dann sind wir nun wirklich fast am Ende angekommen unserer Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt beim Zuhören, wenn ihr uns Kommentare schreibt, E-Mails, Feedback gebt, darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet auf den Plattformen, die ihr benutzt. Natürlich gerne positiv.
Wäre nicht schlecht, ja.
Und wenn ihr Fortbildungspunkte oder Zeitbescheinigungen anfordert, dann würden wir uns auch über eine Spende freuen, um zu honorieren, dass wir einen gewissen Mehraufwand haben, dadurch, dass wir das machen.
Vor allen Dingen hat so ein CME-Punkt ja auch tatsächlich einen echten Gegenwert. Ne? Wenn man so auf einen Kongress fährt und irgendwie 20 Punkte bekommt, dann ist man nicht selten 400-500 Euro los dafür. Also wir würden uns freuen und ja, im Prinzip sind wir damit am Ende.
Ja. Ja, wir sind cheap, cheap, aber immer noch gut. Wir sind der Cheap, Cheap Club.
Wir sind der letzte Preis der Kinderanästhesie. Ja,
genau. Okay, hoffentlich geht es so kreativ weiter auch im nächsten Jahr. Ich freue mich wirklich, Gordon, mit dir 4 Jahre das zu machen. Es ist wirklich eine Achterbahnfahrt, kann man nicht sagen, aber so schon manchmal eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen, so mit Höhen und Tiefen. Wir mussten ja auch viel lernen und wenn ich so kurz die 4 Jahre zurückblicke, dann denke ich, boah, es war eine richtig tolle Zeit.
Es war fantastisch, es hat uns viele Tore geöffnet, viele Türen geöffnet. Wir haben uns besser kennengelernt, ja, also von der lockeren, man kennt da jemanden in Kiel, ist doch wirklich eine echte, herzliche Freundschaft und Arbeitsehe geworden. Also allein dafür war es das schon wert, muss ich sagen.
Und absolut.
Es ist wirklich eine total spannende Zeit gewesen für uns und ich hoffe, das hört man auch, dass wir nach wie vor hier mit vollem Herzblut dabei sind.
Das war ein schönes Schlusswort. Und jetzt wünschen wir euch besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch und
wenn man sich vorstellt, was passierte, als es keine Kinderanästhesisten gab. Wenn man dann operieren wollte, brauchte man 3 oder 4 starke Männer, die die Kinder festhielten. Die haben zwar geschrien, das durften die auch, aber damit die sich nicht bewegen, dann konnte man ja nicht operieren, wenn einer so zappelte. Das waren harte Zeiten. Aber Gott sei Dank gibt es Kinderanästhesisten, die sorgen dafür, dass die Kinder ruhig liegen bleiben und man sie gut operieren kann, sodass die Operationen erfolgreich verlaufen. Happy Birthday, Kinderanästhesie Talk.